Jonas, erinnerst du dich noch an den Januar diesen Jahres?
Ja, klar.
Da hast du ein Video gemacht über 24 Serien, auf die du dich dieses Jahr freust.
Ja.
Und ich habe mir das mal angeschaut und da war eine Serie drauf, die ich gar nicht mal so gut finde. Aber darüber reden wir später. Ja, ne, wir testen jetzt heute mal, ob das Video denn auch gute Tipps sind oder
ob
nicht.
Ob es gut gealtert ist.
Ja, genau.
Ist, ne?
Ja. Wir schauen da mit der Lupe drauf und dann wird's peinlich.
Ja, mich würde es nämlich auch mal interessieren, weil das ist ja immer so ein Schuss ins Blaue, wenn ich mir dann irgendwelche Serien raussuche. Und ich ranke die ja immer so sehr, wie ich mich drauf freue. Mhm. Und manche Serien habe ich auch nicht auf dem Radar. Da reden wir halt auch noch immer ein paar wahrscheinlich, die jetzt nicht auf der Liste gelandet sind. Und generell können wir auch mal die ganze Liste mal auseinandernehmen. Weil ich sag mal so, so im Nachhinein, wenn ich jetzt die Sachen angeguckt habe, bin ich mit dieser Liste überhaupt nicht mehr d'accord.
No, überhaupt nicht mehr. Okay, ja. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, wir machen heute einen Podcast zu zweit.
Ja.
Und reden über die Serien, die dieses Jahr am besten waren und die uns eher nicht so überzeugt haben.
Genau, und irgendwie haben wir beide die meisten Serien geschaut, also auch das meiste auf der Liste. Und die anderen waren eher im Kino. Ich meine, Lenny ist ja immer der Kinomensch.
Ja. Der schläft auch im Kino, übernachtet da abends.
Ja, und Alper und Marius sind, glaube ich, so gemischt. Aber ich glaube, wir sind schon die Serien-Junkies.
Könnte man meinen, weil wir auch den ganzen Sommer mit zwei Serien verbracht haben.
Ja, stimmt, war ja was. Dragon
und Rings of Power. Die haben heute jetzt nicht unbedingt so viel Screentime, weil wir haben schon genug über die geredet.
Stunden.
Stunden und Jahre. Aber erstmal jetzt, wer sind wir überhaupt?
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, gesehen, also erstmal nochmal die Liste angucken für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben oder für alle Leute, die es gesehen haben und sich nicht mehr erinnern können.
Ihr könnt euch natürlich auch das erstmal angucken und dann hier auf diesen Podcast zurückgreifen.
Das wäre natürlich optimal, aber wir sind natürlich hier der Service-Podcast eures Vertrauens, deshalb gehen wir die Liste nochmal durch.
Mal Platz, der letzte Platz ist ja schon kontrovers.
Ja, Platz 24, Rings of Power. Die hatte ich auch nur drauf gemacht, einfach, dass sie drauf ist, weil ich wollte halt auch eine Liste. Ich habe mich mal schon ein bisschen drauf gefreut. Ich meine, es ist trotzdem noch Herr der Ringe. Wir waren nicht mit der ersten Staffel zufrieden, aber egal. Ich gehe die Liste erstmal durch, dann können wir dann im Nachhinein drüber quatschen. 23 war Disclaimer, 22 Constellation, 21 Squid Game, 20 The Acolyte, 19 Avatar Herr der Elemente, 18 Arcane Staffel 2, 17 Mr. and Mrs. Smith, 16 Star Wars Skeleton Crew, 15 Masters of the Air, 14 The New Look, 13 The Big Cigar, 12 Fallout, 11 The Boys, 10 Severance Staffel 2, 9 The Regime, 8 The Penguin, 7 True Detective Night Country, 6 Shogun, 5 The Sympathizer, 4 Dune Prophecy, 3 Andor Staffel 2, 2 Three Body Problem und auf der 1 war House of Le Dragon.
Das klingt wie so eine Beschwörung, weil du ganz viele Worte aneinandergereiht hast gerade.
Ja, ich habe jetzt hier den Seriengott beschworen, dass nächstes Jahr ein gutes Serienjahr wird. Genau, aber wir werden jetzt nicht über alle 24 Serien sprechen, sonst könnten wir irgendwie so 10 Podcasts aufnehmen. Alleine 5 Serien von der Liste sind noch gar nicht erschienen. Also Andor, Severance, Arcane, Squid Game und Star Wars Skeleton Crew. Die starten jetzt alle gegen Ende des Jahres oder bis spätestens Frühjahr nächstes Jahr. 4 von den Serien habe ich noch gar nicht gesehen, die jetzt auch schon online sind. Und das sind Constellation, Disclaimer, The New Look und The Big Cigar. Über Dune Prophecy dürfen wir noch nicht sprechen. Da haben wir aber schon die Screener bekommen. Da machen wir aber nächste oder übernächste Woche im Podcast einen kleinen Beitrag zu. Und House of the Dragon und Rings of Power hast du ja gerade schon gesagt. Da haben wir schon zu Genüge drüber geredet. Das können wir heute mal, glaube ich, außen vor lassen.
Ja, ihr wisst ja auch, wie wir dazu stehen. Ich habe andere Serien, die du nicht gesehen hast, zwar gesehen, aber ich habe auch zum Beispiel insgesamt 5 nicht gesehen.
Ja.
Genau, auch zum Beispiel The New Look, The Big Cigar, Constellation, aber auch Masters of the New Air und True Detective. Da können wir uns
Masters
aber
of the New Air?
Heißt das nicht so?
Nein, Masters of the Air.
Oh, sorry.
Und New Look.
Da habe ich New Look und Masters of the New Air. Da heißt ja alles gleich.
Das ist die zweite Staffel, Masters of the New Air.
Das ist diese Kriegsserie, ne? Ja, da erklärst du gleich mal.
Ja, da habe ich, über die werden wir sprechen. Wir wollen über Disclaimer sprechen, über The Regime, The Sympathizer. Und wir haben natürlich für euch noch eine Top 10-Liste der besten Serien 2024 bisher zusammengestellt und auch eine kleine Flop-Liste, weil wenn man Top macht, sollte man auch Flop machen, sagte Konfuzius.
Oh, okay. Ja. Sehr weise Worte heute.
Ja. Oder so.
Ja, oder so. Aber nagelt uns nicht drauf fest, weil das Jahr ist noch nicht zu Ende. Und ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich im Dezember noch mal gucke, was dieses Jahr so rausgekommen ist und da vielleicht noch mal ein paar Sachen nachhole.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich im Dezember so an den Weihnachtstagen und danach ganz viele Serien durchbinge, die ich noch nicht geschaut habe. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war das, da habe ich dann irgendwie an einem Tag Witcher die ganze Staffel gesehen, dann Watchmen die ganze Staffel und dann noch die letzte Staffel von Mr. Robot und das dann so an 3 Tagen.
Mhm. Ja, ist bei mir auch so. Also oft verwahre ich mir diese Tage auch für Filme, weil ich finde, wenn man dann so sowieso einen ganzen Abend oder Nachmittag Zeit hat, dann finde ich das auch mal ganz nice, so einen Film am Tag zu gucken oder sowas.
Ja.
Aber je nachdem, was dann da rauskommt, und ich meine, man hat ja auch im Dezember, guck mal, Squid Game Staffel 2 kommt zu Weihnachten raus.
Ja,
und
das ist ein No-Brainer. Da hat man Zeit.
Eben, kann man auch mit der Familie gucken. Ja. Ja, kann ich verstehen. Wollen wir dann über Disclaimer sprechen?
Willst du direkt über Disclaimer sprechen?
Wir können auch Disclaimer. Wir können auch erst über. Such du dir aus. Dann gebe ich dir nicht den Ton.
Okay, Moment, ich mache. Sag mal. Nee, Moment. Ja, komm, reden wir über Disclaimer. Okay. Ich will sagen, sag eine Zahl zwischen 1 und 4. Oder sag eine Zahl zwischen 1 und 4.
Okay. 2.
Okay, dann sprechen wir jetzt über The Regime.
Okay.
The Regime gibt's auf Sky, ist 6 Folgen lang. Und worum geht's? Da geht's um eine Kanzlerin in einer mitteleuropäischen Diktatur. Die heißt Elena Vernum und wird von Kate Winslet gespielt. Und ihre Macht steht auf dem Spiel, denn so eine Revolution brodelt im Hintergrund. Und an ihrer Seite hat sie einen Offizier namens Herbert Zuback. Und der wird gespielt von Matthias Schönartz. Oder wie auch immer man diesen Mann ausspricht. Ein fantastischer Schauspieler, wie ich finde.
Ist der eigentlich Deutscher? Nee, der ist belgischer Schauspieler.
Belgischer, französischer, so irgendwas. Ja, ich habe den vor allem noch von Der Geschmack von Rost und Knochen im Kopf.
Ah, oh mein Gott. Gehalten. Stimmt, jetzt weiß ich auch, woher er mir bekannt vorkommt.
Ja, und in Der Geschmack von Rost und Knochen hat er ja auch so eine sehr, sehr körperliche Rolle. Mhm. Und hier in der Serie ist er auch sehr körperlich. Also er spielt ja so einen sehr gewalttätigen Offizier.
So ein bisschen wie so Bodyguard, finde ich. Also ja. So die Beziehung der beiden, weil er ist ja so ein bisschen ihr Handlanger / Vertrauter. Und also ich finde, wenn man über diese Serie redet, muss man über Kate Winslet sprechen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da auch ein kleiner Disclaimer zu. Ich habe nicht alle Folgen geschaut. Ich habe nur 5 der 6 Folgen geschaut. Ich habe damals die Screener bekommen und da war, glaube ich, die letzte Folge noch nicht mit dabei. Und genau, wir wollen ja heute über ein paar Serien auch sprechen, über die wir bisher, also im Gesamtkontext hier auf dem Kanal, noch gar nicht gesprochen haben. Und The Regime ist bisher so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht so sehr angetan von The Regime, auch wenn ich das Setting ganz cool fand.
Ja,
wie
war es
denn bei dir?
Bei mir auch. Ich habe tatsächlich auch in Anführungszeichen nur die ersten 3 Folgen gesehen und konnte da nicht so richtig weitergucken. Deswegen auch hier alles, was ich sage, involviert aus meiner Perspektive. Nicht die letzten, wie viele hat es insgesamt? 5?
6.
6, okay. 6, also die letzten 3 Folgen. Also ungefähr die Mitte. Mich hat es bis dahin aber nicht genug gecatcht, dass ich weitergucken konnte, was natürlich auch immer schon ein Zeichen ist. Wie ich das so empfunden habe, also es ist ja so eine Art Satire, also nicht nur eine Art Satire, es ist eine Satire. Und Kate Winslet spielt ja eine Diktatorin, die auch so sehr eigenwillig ist. Also sie hat so eine, sie ist so germophobe, also sie hat Angst vor Bakterien und
das ist auch ein ganz wichtiges Element in der Serie. Also das
großes Element.
Das ist auch ganz witzig, weil das führt auch zu mega absurden Szenen, wie zum Beispiel, die haben auch richtig lustige Requisiten da extra dafür angefertigt. Sie hat in ihrem ganzen Palast so Luftreiniger aufgestellt. Und das ist dann halt irgendwann witzig, wenn du in so einer Szene sie da sitzt und im Hintergrund sind so 6 oder 7 Luftreiniger, die wirklich so 2 Meter mal 1 Meter groß sind.
Ja.
Oder es gibt auch diese, es gab so eine, das fand ich mit das Coolste, das war Jonas Markulle-Gegenstände in The Regime. Das war so eine Liege, so eine verzierte Liege, auf der sie lag, und das war quasi mit so einem Sauerstoffzelt drüber.
Stimmt, ich erinnere mich. Boah, aber das war auch krass, also ne, diese Detailarbeit irgendwie teilweise in ihrem Palast, also es war schon auch ein cooles Setting.
Ja.
Und trotzdem kam ich aber jetzt nicht richtig umhin, um so die Serie dann auch am Ende so ein bisschen verwirrt immer zu verlassen. Also immer, wenn ich eine Folge geguckt habe, wusste ich nicht so richtig, außerhalb des Offensichtlichen, dass es kritisiert, dass Diktatoren böse sind und oft einfach machen können, was sie wollen und ihre Angestellten rumschubsen und so weiter. Das halt alles in so einer überzogenen Art und Weise, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass dann die Satire nicht so treffsicher genug war.
Ja.
Und ich mich am Ende immer gefragt habe, okay, was will die Serie jetzt genau kritisieren? Ich weiß nicht, ob du, der jetzt ja mehr Folgen gesehen hat, ging es dir da ähnlich oder was war so der Grund, wieso dir die Serie nicht gefallen hat?
Ich kann es dir auch nicht so richtig sagen, weil es gab schon so Momente, wo ich so laut auflachen musste. Oder das war halt das war jetzt nicht so ein Ha, das ist lustig, sondern Ha, bleibt irgendwie so das Lachen im Halse stecken, lustig. Mhm. Weil es halt auch diese absurden Situationen gab, dass dann zum Beispiel um die Kanzlerin rum sind ja so ganz viele Minister und so Speichellecker und die dann ihre absurden Einfälle schönreden und das ist dann irgendwie ganz witzig oder die dann halt ohne mit der Wimper zu zucken so Tatsachen verdrehen und schönreden, dass die halt ja nicht in Ungnade fallen bei der Kanzlerin. Vielleicht war es mir sogar ein bisschen zu plakativ, also ein bisschen zu on the nose, ein bisschen zu offensichtlich. Vielleicht hätte das ein bisschen versteckter sein können oder halt noch viel überzogener.
Ja, also ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich hatte gleichzeitig also voll, weil ich finde, innerhalb der sich drüber lustig machen über sie und über so diesem ganzen Komplex und dass sie natürlich so Propagandaminister hat und so und gar nicht irgendwie sich sorgt richtig um ihre Bevölkerung. Also so diese ganzen Elemente, die man ja eigentlich auch schon so ein bisschen kennt.
Ja.
Finde ich aber auch, dass es so mir zu unkonkret war. Also ich fand das zum Beispiel mit dieser, also es war so ein Mix aus allen so großen, so bunten Persönlichkeiten der letzten, so weiß ich nicht, 100 Jahre. Also wenn man dann irgendwie so an, ich fand, sie war so ein Mix aus so Elena Ceausescu, also der Frau von so dem rumänischen Diktator damals und irgendwie Putin, weil es ging dann ja auch irgendwie teilweise darum, dass sie also so auch, ich weiß nicht mehr, was das genau war, da hatte ich mir irgendwas zu durchgelesen, dass das irgendwie auch so eine Analogie war auf ihn. Also ich finde, es war so ein bisschen so ein Mix aus verschiedenen popkulturellen Referenzen dann irgendwie innerhalb der Serie selbst. Und ich finde, dann habe ich irgendwann so gedacht, boah, das ist mir so zu unkonkret. Also ich weiß nicht richtig, ich habe das Gefühl, die Serie schwimmt so ein bisschen, wir machen uns über alles lustig, aber am Ende bleibt da nicht so viel für mich. Und dann gleichzeitig fand ich sie leider auch nicht so lustig. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit gewartet, dass ich so laut lache, aber bei mir, es war die ganze Zeit so dieses Build-up da und ich war so, okay, eigentlich ist es lustig, aber irgendwie kam das bei mir nicht so an, diese Unterhaltung.
Und ich glaube, auch so ein Grund, warum ich nicht so mit der, warum die Serie mich jetzt nicht so mitgerissen hat, das ist halt auch so ein Werk, in dem jede einzelne Figur ein Arschloch ist und man mit niemandem relaten kann. Es gibt zum Beispiel Serien, wo das auch so ist, wie Succession. Die sind aber so gut geschrieben und so absurd witzig. Voll. Die haben halt genau, die haben so richtig das richtig getroffen.
Ja.
Aber hier fand ich, dass sie das nicht so gut getroffen haben. Hast du mal, The Regime hat mich nämlich sehr an einen Film erinnert, der auch vor ein paar Jahren rauskam, The Death of Stalin.
Leider nicht, nee.
Ja, das ist auch so eine, weißt du, worum es geht?
Den Tod von Stalin. okay, ja krass.
Ja, es geht eben darum, dass halt dann so ein Machtvakuum entsteht und dass im Hintergrund dann nach seinem Tod, ne, alle sind, alle müssen halt so nach seiner Pfeife tanzen. Nach seiner Pfeife tanzen?
Ja,
das klingt. Nach seiner Pfeife tanzen.
Macht Sinn.
Alle müssen nach seiner Pfeife tanzen und haben halt extrem große Angst, irgendwas falsch zu machen. Das ist ja hier ähnlich, aber da ist es dann halt auch noch so, die haben das auch besser getroffen. Und das Witzige bei der Verfilmung ist, das sind halt alles amerikanische und britische Schauspieler, die Russen spielen.
Mhm.
Aber die haben dann nicht, manche Werke machen das ja so, keine Ahnung, so, ich fand es ganz schlimm bei Red Sparrow.
Ah,
das sprechen die dann so mit russischem
Akzent. Ja, das ist auch so veraltet.
Ja,
total.
Und bei The Death of Stalin haben die alle ihre Akzente behalten. Also der Schotte hat halt schottisch gesprochen, der Brite hat halt eher so ein britisches Englisch gesprochen. Und das fand ich dann ganz cool.
Ja, das ist so ein guter Weg, um das so ein bisschen zu durchbrechen. Weil ich finde auch dann, ich mag das auch, wenn man satirisch auch voll reingeht.
Ja. Und ich meine, da
über alles Mögliche lustig
hast du gesagt, das ist ja nicht konkret genug, um bei The Death of Stalin ist es halt konkret, weil die alle historische Persönlichkeiten spielen.
Ja, genau. Und ich hatte das Gefühl bei The Regime oft, weil man wusste ja auch nicht so richtig, das ist ja so ein fiktiver europäischer Staat. Und
ich glaube, die haben auch in Liechtenstein oder so gedreht oder in Luxemburg. Und das hat schon so einen Vibe gehabt, als ob das so ein kleiner Staat ist irgendwie. Es hat mich auch so von den vom Palast und so auch sehr an Österreich erinnert.
Ah, also echt? Ich hatte eher so Osteuropa im Gefühl, aber ja? Vielleicht so, das sollte ja auch
dann
das
wir, dann unterschiedlich wir, erwecken, glaube ich. Tschechische Republik.
Ja, so ungefähr. Ja, aber dann ist es ja, wie gesagt, so dann nicht konkret, wie ich eben schon meinte, dass man dann jetzt nicht irgendwie Referenzen von dem einen Land und dann macht man sich über einen bestimmten Machthaber lustig oder so.
Ja.
Ich weiß nicht, deswegen dadurch, finde ich, ist man so vielleicht feige so ein bisschen. Also das ist jetzt ein Vorwurf, den kann ich nicht verifizieren. Aber ich hatte dann, mich hat das so ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, als ich die Idee gehört habe, habe ich erwartet, dass das so mega die politische Schlagkraft hat vielleicht.
Ja, das wär eigentlich auch mal interessant, dann, dass dann zum Beispiel, dass das so gemacht wird wie bei The Handmaid's Tale, wo halt so, das ist ja, das spielt ja in Amerika und das driftet dann so langsam ab in so eine religiöse Tyrannei.
Mhm.
Und der Weg dahin wird halt auch gezeigt.
Ja.
Und das wäre vielleicht auch interessant gewesen.
Stimmt.
Also zum Beispiel, wie dann zum Beispiel Österreich oder
Deutschland
plötzlich autokratisch wird.
Ja, stimmt. Ja, wer könnte darüber.
Aber das wäre halt auch nicht mehr so witzig vielleicht gewesen. Aber stimmt, da könnte sein, dass das wäre interessant gewesen.
Ich finde, das wäre auf jeden Fall für mich interessanter gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe da dann schon für mich diese Erkenntnis. Irgendwie hatte ich dann irgendwann, dass, als ich die Serie gesehen habe, dass mir das nicht so gefällt, wenn man, generell hatte ich das Gefühl, dass die Serie nicht irgendwas Neues erzählt dann, weil zum Beispiel sich über Diktaturen lustig machen, das hat so Sacha Baron Cohen schon gemacht vor ein paar Jährchen.
Und The Death of Stalin.
Und The Death of Stalin anscheinend. Und das hat für mich besser funktioniert.
Weil alle anderen Länder, also vor allem die Außenpolitik spielt ja auch eine große Rolle und dieses Land will ja also nicht abhängig sein von den USA und von China und will so sein eigenes Süppchen kochen, aber trotzdem spielen die Staaten halt eine Rolle, aber es ist halt ein fiktiver Staat.
Genau, ja, aber da habe ich auch, ich weiß nicht, ob das dann irgendwann nochmal konkreter wird, auch in den ersten paar Folgen, das wurde dann immer so genamedropped mit so China und den USA.
Ja.
Ich fand, da war auch irgendwie, da steckte nichts so Richtiges drin. Also ich war, das war auch irgendwie dann teilweise so phrasenmäßig, ja, und dann müssen wir gucken, wie wir mit den USA diplomatisch unterwegs
sind. Ich weiß nicht, es gibt dann noch so Szenen mit zum Beispiel US-Diplomaten. Ich weiß nicht, ob das auch in den ersten drei Folgen vorkommt.
Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, weil die waren für mich auch eines der Highlights.
Okay.
Ja, weil sie dann halt verhandeln will und halt so ihre, sie will ja sehr stark wirken und dann kommt plötzlich halt so eine Diplomatin, die mit allen Wassern gewaschen ist und ihr halt auch Kontra geben kann und halt die USA vertritt.
Ah, okay.
Ja.
Ach krass, okay, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass da noch ein, zwei so Diamanten sind, so szenenmäßig in der Serie. Aber ja, insgesamt wäre es für mich nicht in meinen Top-Serien dieses Jahr leider. Ja.
Bei mir war es auf Platz 9 auf die Serien, auf die ich mich freue, und das ist jetzt auch sehr weit nach hinten gerutscht dann. Also letzten Endes. Das würde jetzt bei mir vielleicht nicht auf der Top 10 kommen, aber werdet ihr dann nachher noch sehen. So, was hast du noch was dazu zu sagen, oder?
Wir können gerne weitergehen.
Okay. Jetzt musst du eine Zahl sagen zwischen 1 und 4 und es darf nicht die 2 sein.
Eins,
okay. Disclaimer.
Ah, ja, das haben wir eben schon angeteased. Das ist tatsächlich die Serie, die mich enttäuscht hat, auf die ich mich auch gefreut habe.
Es tut mir leid, Xenia.
Ja, Jonas, was laberst du eigentlich für Scheiße? Ne? Hier, wenn du kriegst hier Geld, dass du dich hier hinsetzt. Nein, Spaß. Ich will mir jetzt mal nicht so hart sein.
Ja, nee, ich wollte aber auch, ich wollte dieses Video hier schon eine ganze Weile machen, weil ich das auch mal so cool finde, so zu gucken, was hat man eigentlich so auf diese Liste gepackt, so einfach ohne irgendwelche Infos zu haben, außer die, vielleicht nur die Tagline und ein, zwei Schauspieler. Aber ja, Irren ist menschlich.
Eben, ich bin ehrlich, ich hätte genau dieselben Serien auf eine Liste gepackt, weil das sind ja meistens, kommt das ja nicht von irgendwo her, sondern das sind meistens irgendwie Regisseure, Regisseurinnen, die man gerne schaut, die dann eine Serie machen, wie jetzt zum Beispiel bei Disclaimer mit Alfonso Cuarón oder irgendwie große Namen, die dann in der Serie mitspielen.
Oder The Regime ist ja auch eine Produktion von HBO und HBO hat eh immer einen Stein im Brett bei mir, deshalb meine Liste war auch sehr HBO-lastig. Gerade bei den vorderen Platzierungen.
Und viele Sachen, die man ja auch heiß erwartet hat, wie Avatar jetzt oder House of the Dragon oder Three Body Problem, das sind dann schon so gewisse Produktionen, die man vorher kennt oder Bücher, die dann einfach erfolgreich sind. Und ja, dann so oder so wird es viele Meinungen geben über diese Serien, weil die einfach ja viele Leute schauen.
Aber ich finde, ich habe auch so ein bisschen so ein Loophole eingebaut in mein Video. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich, wie gut die Serien werden, sondern wie sehr ich mich drauf freue.
Stimmt. Smart, aber genau, das merke ich mir für mein nächstes Video.
Disclaimer. Worum geht's da eigentlich, Xena? Weil ich hab den Trailer dazu gesehen. Ich hatte davor natürlich gehört, als ich das Video gemacht habe, gab's noch keinen Trailer. Das ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit erst erschienen. Und ich finde, der Trailer sah extrem spannend aus.
Und die Prämisse ist auch sehr spannend. Also es geht um eine TV-Dokumentarfilmerin, Catherine Ravenscroft, gespielt von Cate Blanchett.
Und die was ein Name, ne?
Das ist wirklich ein krasser Name. Ich dachte auch, boah, so kann ja niemand heißen, aber meine Nachbarin heißt tatsächlich von Ravenswey mit Nachnamen.
Von Ravens was?
Von Ravenswey, also ähnlich wie Ravenscroft.
Von Ravenswey. Ja. Oh, Ravenswey klingt auch so Game of Thronesig.
Total. Ja. Ich muss sie mal fragen, ob sie irgendwie...
Ja, und bei dir steht Popescu?
Ja, Popescu mit einem Ü drüber. genau, es geht um diese Dokumentarfilmerin, die wird so ein bisschen von den Sünden ihrer Vergangenheit terrorisiert, beziehungsweise eher von so einem älteren Typen, der den Tod seines jugendlichen Sohnes verarbeitet und ein Buch geschrieben hat, das so, wenn man sich die Plotline durchliest, so klingt wie Sachen, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Mhm. Und ja, dann entwickelt sich daraus eine Dynamik. Sie fühlt sich terrorisiert von ihm und er versucht dann immer mehr, ihr Leben zu infiltrieren. Und Sacha Baron Cohen spielt zum Beispiel auch ihren Mann.
Ah, interessant.
Und er spielt auch so jemanden, der an so einer... Ja, der arbeitet in so einer gemeinnützigen Organisation, also ein bisschen wie so eine NGO.
Ja.
Und die beiden haben auch zusammen einen Sohn und der ist nicht so ganz erfolgreich im Leben. Also es geht um so sehr viele Motive, aber die Serie wechselt immer zwischen zwei Zeitsträngen. Also es geht dann einmal um ihr Jetzt, also ja, wie ne, Cate Blanchett da in ihrem Leben versucht klarzukommen und vor diesem älteren Typen auszuweichen. Und dann geht es halt um die Ereignisse, die dann in dem Buch geschildert werden. Also und da gibt es immer wieder Rückblenden.
Ah, okay, interessant. Weil das hat auch im Trailer so gewirkt, als ob sie halt Angst hat, dass das an die Öffentlichkeit kommt und dass das ihrem Ruf schadet.
Genau.
Dieses Buch, dass sie ja dann halt Angst haben muss, dass sie ihren Job nicht mehr ausführen kann.
Das zum Beispiel, dazu muss ich auch sagen, die letzte Folge kommt diese Woche noch raus. Mhm. Das heißt, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie die Serie endet, aber ich drehe das Ruder noch ganz da um. Nein, aber ich habe bisher, bin ich up to date, habe bisher dann alle Folgen gesehen. Und ich habe am Anfang sogar gedacht, dass ich die Serie, dass ich der viel abgewinnen kann, weil ich finde auch dieses Mystery-Element rund um die Ereignisse, die dann damals passiert sind, ich will natürlich jetzt nicht spoilern, das wird ganz gut eingeführt und man ist dann auch involviert und will wissen, was ist denn jetzt der große Reveal am Ende? Also was hat sie getan und ist das alles gerechtfertigt oder... Ja, was hat das mit dem Tod von dem Sohn zu tun?
Ach, das wird bis zum Ende aufbewahrt?
Ja, also jetzt in der letzten Folge ist es gelüftet worden.
Ja.
Und ich kann nur sagen, dass ich da enttäuscht war.
Okay.
Ich habe auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass ich positiv erst gestimmt war. Ich habe die Serie sogar empfohlen, also die ersten zwei Folgen.
Aber ich habe mir dieses Video angeschaut und habe da.
Mist, sorry. Ich habe unter Vorbehalt gesagt, dass mir die Serie bisher gefällt. Aber das Blöde ist halt, dass da unter jeder Szene ist halt so ein Voice-Over gelegt. Und dieses Voice-Over ist so plump, es ist unfassbar. Also, es wird immer plumper. Am Anfang dachte ich noch, ach, das ist ja vielleicht ein ganz nettes Stilmittel. Aber
ist das dann Cate Blanchett, die das spricht?
Ja. Okay. Und sie redet dann immer über Sachen, die eigentlich so krass offensichtlich sind. Also es ist so, dass die Serie dir kaum Raum lässt, selber über die Sachen nachzudenken. Also es ist jedes Mal...
Das ist schade.
Ja, ne, du siehst dann irgendwas und dann kommt nochmal so ein Voice-Over, das sagt, so und so ist es. Und dann hast du halt keinerlei Raum. Und ich finde auch, die Szenen wirken halt kaum.
Ja,
und
aber man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass wenn das von Catherine Ravenscroft eingesprochen wird, dass das nur ihre Sicht der Dinge ist und dass man trotzdem noch so hinterfragen könnte, ob das die Wahrheit ist.
Ja, aber ich finde die Art und Weise... ist es eher, dass es uns ein bisschen sagen will, wie wir die Sachen zu finden haben. Okay. Das ist so meine Auslegung. Ich finde aber trotzdem, ist die Serie gleichzeitig so sehr pseudodeep. Also am Anfang wird gesagt, ja, man muss gucken, wie Sachen dargestellt werden aus unterschiedlichen Perspektiven und der Text ist genauso wichtig wie die Ereignisse selbst und ich weiß nicht, ich finde, das war dann ein sehr, sehr hochpeitschendes, sagt man das so, Kommentar, aber dann
hochtrabend,
danke, hat es sich nicht wirklich rentiert, dass man so viel investiert war, weil ich finde, dass die Auflösung dem nicht gerecht wird und ich finde auch, dass so diese Figur Catherine Ravenscroft bei weitem nicht so nuanciert und komplex ist, wie die Serie tut.
Okay.
Es ist leider so auch ein bisschen, es wird so versucht, glaube ich, einen Kommentar auch auf so, weiß ich nicht, Beziehungen zu machen, die einen großen Altersunterschied haben und so Machtdynamiken, aber ich finde, das ist nicht gut, also oder tiefgreifend, es ist einfach das, was man schon tausendmal gesehen hat, aber nochmal neu aufgewärmt. Und ich finde auch, die dramatischen Momente wirken manchmal lächerlich, weil die Serie hat so einen Melodram-Touch.
Okay.
Und es gibt wirklich Szenen, wo Leute trauern, wo ich wirklich so ein bisschen belustigt war, weil die so überzogen sind und die Musik, weißt du, melodramamäßig.
Ach so, das drückt dann so richtig auf die Tür.
Drückt richtig rein. Ja. Und diese, und
da fühlt man sich irgendwie so manipuliert.
Ja, das zum einen. Und es reißt einen auch voll aus der Immersion raus, wenn man sich auch fragt, was ist das jetzt hier für eine Einstellung, die ich gerade sehe, wo zum Beispiel so zwei Figuren so im Wasser stehen und so trauern und dann irgendwie so die Wellen schwappen und dann im Hintergrund die Streicher und du bist so wirklich, was? Also ich muss sagen, auch tonal, ich finde die Serie so komisch und ich finde auch all die interessanten Fragen, und das ist eigentlich der wichtigste Minuspunkt für mich, die Serie beantworten könnte. Also wer erzählt welche Geschichte, was können Perspektiven verändern und wie sehen so Machtdynamiken aus, die werden nicht beantwortet oder erforscht. Und was die Serie dann macht, ist eigentlich 40% nur so Sexszenen zeigen. Also es ist ganz komisch, in diesem Flashback geht es wirklich. Also es sind eigentlich bisher ganz, ganz viele Sexszenen, die so verrucht wirken sollen und dann aber auch nicht wirklich was aussagen. Und ich finde das dann am, also unterm Strich, so lahm. Ja. Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht. Das ist meine Meinung.
Aber du willst dir trotzdem noch die letzte Folge anschauen.
Ja, ich werde sie mir anschauen, allein um zu wissen, ob da jetzt noch was folgt.
Noch ein Plot-Twist kommt.
Ich frage mich aber auch, weil ich dachte, dieses Cancel-Ding, was man so ein bisschen gedacht hat vom Trailer her, was ja auch Kate Blanchett schon in Tar so ein bisschen als Thema hatte, das kam ja jetzt noch nicht. Deswegen kann sein, dass es jetzt in der letzten Folge noch...
Ach so, dass es ihr alles auf die Füße fallen kann.
Ja, und das wäre ja doch auch spannend. Aber ich frage mich auch, wie die das in einer Folge erzählen wollen.
Also ich fände es vielleicht sogar interessanter gewesen, wenn man das Ganze in den Anfang packt.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, das hat ja auch The Morning Show so gemacht.
Eben.
Und da ging es ja dann quasi um die Auswirkungen davon.
Und das finde ich sowieso die spannendere Dynamik. Und jetzt hier habe ich auch das Gefühl, dass die Serie so Zeit schinden will, weil es die ganze Zeit um diesen Aufbau dieses Mysteriums geht, was jetzt auch nicht spannend genug war, dass ich sagen könnte, das ist jetzt nochmal richtig intelligent, ein intelligenter Twist oder irgendeine Wendung, die ich nicht vorhergesehen habe, sondern es ist eigentlich genau so, wie ich am Anfang dachte, dass es passiert ist.
Okay.
Ja.
Aber das basiert ja, glaube ich, auch auf einem Roman. Würde mich auch interessieren, wie es da ist, ob das da ähnlich ist oder ob die das für die Serie nochmal so dramaturgisch nochmal umgeändert haben.
Ich habe mir auch den Kopf zerbrochen nachts, wieso Alfonso Cuarón das so gemacht hat und ob ich da auf der falschen Fährte unterwegs bin, ob ich denn irgendwie die Serie einfach nicht verstehe. Dann habe ich aber mal so geguckt, wie andere Leute die Serie finden und die hat tatsächlich auch von so den Kritiker und Kritikerstimmen, Kritikerinnenstimmen nicht ein bisschen ihr Fett wegbekommen.
Okay. Ich wollte noch mal kurz gucken, weil Alfonso Cuarón ist ja eigentlich schon ein sehr etablierter und beliebter Regisseur. Und ich finde zum Beispiel hier von ihm Children of Man, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ja.
Harry Potter. Auch.
Harry Potter, der Gefängnis von Azkaban, Roma.
Vielleicht sollte er weniger so Dramen machen und wieder mehr so Science-Fiction, die Fantasy-Werke, weil bisher so... Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Gravity, aber es ist ja trotzdem ein spannender Film.
Wie fandest du Roma?
Ich fand den wahnsinnig langweilig.
Kann ich verstehen.
Ich fand, der war schön gefilmt. Es gibt auch, ich fand so das Ende war, das fand ich auch richtig schön, aber bis es dahin kommt, ich fand den einfach lahm, sorry.
Okay, ich mochte den eigentlich vom Stil her und so von der Kameraarbeit. Und hierbei Disclaimer hat ja auch wieder der, wie heißt er denn nochmal, der für ihn immer die Kamera macht?
Iñárritu?
Ja, nee. Emanuel Lubezki.
Ah, Lubezki, ach ja.
Nee, ja, Ritu ist der andere Regisseur.
Ja, aber mit dem hat Lubezki auch schon viel gemacht.
Ah, so stimmt, rum war's. Ja. Und Emanuel Lubezki hat ja auch bei Children of Men zum Beispiel die Kamera gemacht.
Ja.
Und ich finde, bei Disclaimer lässt sich die Kamera auch wieder loben. Also das ist auch teilweise schön gefilmt. Und gerade diese Szenen aus der Vergangenheit, die haben sowas Erinnerungsmäßiges. Die sind dann auch so sehr, so wie nennt man sowas, so träumerisch gefilmt.
Ja.
Das ist teilweise sehr schön.
Das ist cool. Ja, ich glaube, ich würde mir die auch noch anschauen. Aber ja, die ist ja auch auf der Liste gelandet. Vielleicht die war auf Platz 23 aber, so zu meiner Verteidigung.
Na gut,
Xenia,
aber sonst
direkt nach Rings of Power. Ist sie besser als die zweite Staffel von Rings of Power?
Ja, das ist so schwierig zu vergleichen, weil ich finde, Disclaimer hat so viele Pluspunkte, die Rings of Power jetzt nicht erreicht, gerade was das Visuelle und Inszenierung angeht. Aber
Disclaimer ist halt nicht Herr der Ringe.
Ja, auch wieder wahr. Ich hatte bei Rings of Power mehr Spaß als bei Disclaimer, weil ich mich manchmal auch über die Szenen dann mit dir lustig machen konnte.
Sollten wir noch Folgenbesprechungen machen zu Disclaimer?
Nee, da gibt es leider nicht viel zu sagen. Aber wer weiß, vielleicht sieht das irgendwer anders. Haut's gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr die Serie gesehen habt.
Okay. Hast du sonst noch was zu Disclaimer, zu Verlaut?
Außer, dass hier jetzt deine Liste ein bisschen
zerpflückt wurde.
Ja, alt aussieht.
Okay, ja, dann gehen wir zu 3 oder zu 4. Dann kann ich meinen Ruf kann ich dann retten.
Du kannst gerne deinen Ruf retten, weil wir noch über The Sympathizer sprechen.
Ja, nicht, dass du so in ein paar Jahren ein Buch schreibst darüber, dass ich diese Liste gemacht habe und dann.
Ich übertreibe jetzt ja auch ein bisschen.
Dann falle ich in Ungnade bei der Zuschauerschaft.
Ich will nur ein bisschen Drama machen, aber du kannst dich jetzt hier redeemen, deinen Namen wiederherstellen.
Ja, weil nämlich auf meinem Platz 5 war eine Serie, die du gerade schon genannt hast, und zwar The Sympathizer. Über die habe ich auch schon ein bisschen gesprochen, vor einigen Wochen. Aber ich habe dann nur alleine drüber gesprochen, weil die noch niemand gesehen hatte, weil als ich die geschaut habe, kam die, glaube ich, gerade neu raus. Und ich hab die Screener schon relativ früh bekommen. Das ist immer so ein bisschen, wir bekommen die so Screener inzwischen sehr früh immer und dann gucke ich die Serie immer durch, weil ich es nicht abwarten kann. Und dann nicht vergeht Zeit und dann ist es gerade erst relevant.
Und dann hast du es schon wieder vergessen.
Ja, deshalb mache ich mir auch immer ganz viele Notizen, wenn ich Serien schaue.
Echt? Über jeder Serie, selbst wenn du die nicht für
SB
gucken musst?
Doch, ich eigentlich mache das fast bei jeder Serie, in letzter Zeit habe ich es vergessen, aber hier zu allem möglichen.
Männer. Sorry.
Der Bachelor. Ja, nee, weil das hilft mir dann auch manchmal bei so Videos, bei so Empfehlungsvideos oder sowas.
Ah, okay.
Ja. Weil das auch so manchmal so Details sind, die ich extrem cool fand, dann schreibe ich ihn nochmal auf.
Löblich, Jonas. Ja. Löblich. Deine Arbeitsmoral muss man haben. Worum geht's denn in das Sympathizer?
Da geht es um Dinge. Nein. Sympathizer, das basiert auf einem Roman, der Sympathisant heißt. Und dieser Roman ist von, tut mir leid, weil ich den Namen falsch ausspreche, Viet Thanh Nguyen. Dieses Buch wurde mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Das war schon das Erste für mich, weil ich gedacht habe, okay, das klingt interessant. Dann ist die Serie von A24 im Auftrag von HBO produziert. Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Showrunner ist Park Chan-wook. Einer der krassesten südkoreanischen Regisseure überhaupt.
Old Boy,
die Taschendiebin, die Frau im Nebel, Sympathy for Mr. Vengeance. Es ist eine Miniserie, es ist eine abgeschlossene Handlung, finde ich auch immer sehr gut. Und ich finde, das sind eigentlich genug Punkte. Ich habe eigentlich schon genug aufgezählt.
Und das Setting ist ja auch sehr spannend. Es geht ja um den Vietnamkrieg.
Genau. Das Ding ist aber, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Vietnamkriegsfilmen nicht mitten im Vietnamkrieg spielt, sondern ganz am Ende davon. Und Saigon ist kurz davor eingenommen zu werden. Und der Protagonist ist ein Adjutant eines gefürchteten südvietnamesischen Generals. Und dieser Protagonist, der wird auch nur Captain genannt. Der hat auch keinen Namen in der Serie. Ja. Und das ist ein sehr guter Offizier. Aber das Ding ist, in Wahrheit ist er Spion der nordvietnamesischen Armee. Habe ich gerade vorhin mal südkoreanischen gesagt, statt südvietnamesischen?
Ich habe leider nicht aufgepasst.
Ja. Nee, der Showrunner ist Südkoreaner. Die Serie spielt in Vietnam. So rum.
Genau.
Ja.
Und er ist Spitzel, also nordvietnamesischer Spitzel in Südvietnam. Und es geht dann auch ein bisschen darum, was seine Doppelidentität, was mit ihm macht, aber natürlich auch danach noch, wie er dann später in Amerika, was er da für Hürden hat und genau.
Ja, weil eigentlich freut er sich, ne, dass das Nordvietnam das alles einnimmt und dass er jetzt quasi so die Lorbeeren für seine Arbeit ernten kann. Aber er wird halt so ganz kurz vorm Ende wird dann noch gesagt, nee, du kannst jetzt nicht noch mit ihm in die USA mitfliehen, weil das wäre ganz gut, wenn wir da noch bespitzeln.
Ja, genau. Er kriegt die ganze Zeit Befehle und muss damit dann irgendwie klarkommen. Und die Serie springt ja auch so zwischen mehreren Zeitlinien hin und her. Das heißt, auch teilweise anspruchsvoll, da mitzukommen.
Ja, wir haben die Hauptebene ist ja die, wo er quasi mit dem General mitkommt. Dann gibt es immer mal wieder auch so Sprünge in seine Kindheit. Und was gab es noch für Sprünge?
Es gibt ja auch noch diese Erzählung von ihm. Also er erzählt uns diese Geschichte und deswegen ist er auch ein unreliable Narrator. Ja. Also dass er jetzt nicht vertrauenswürdig ist.
Unzuverlässiger Erzähler.
Dankeschön. Deutsch muss man können. Ja, und ich finde, das macht das ja auch nochmal spannend.
Stimmt, das ist die Zeitebene, wo er quasi, da erfahren wir, das ist auch relativ am Anfang, dass er gefangen genommen wurde und das ist quasi das Spiel so in der Zukunft. Und es gibt noch eine Ebene, die erzählt dann auch immer noch in Nordvietnam, in Südvietnam, wie er noch dieser Adjutant ist und da mit seinen Freunden zum Beispiel auch noch Umgang hat.
Ja. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Ich hoffe, dass irgendwer mitgekommen ist, der die Serie nicht kennt. Aber glaubt uns, ich finde das alles, trotz des unzuverlässigen Erzählers, wird alles sehr kreativ und ich finde auch unterhaltsam vermittelt, weil zum einen ist dieses Editing so sehr temporeich und ich finde, das macht einfach total viel Spaß, weil man merkt, dass die Serie sich selbst nicht so ernst nimmt und sie ist auch mit so sehr vielen satirischen Elementen auch wieder.
Ja.
Und das ist teilweise wirklich so lustig. Also ich musste da teilweise mehrmals laut auflachen, weil sich die Serie also ganz viel über so natürlich auch Imperialismus von Amerika lustig macht und auch über so Rassismus gegenüber dann zum Beispiel auch Vietnamesen und Vietnamesinnen. Ich finde, die stärkste Folge ist die fünfte, wo es um so einen Dreh geht von einem
The Hamlet,
genau.
Heißt dieser Film und das ist quasi 1:1 Apocalypse Now.
1:1 Apocalypse Now und die Serie macht sich so, oh, das ist so großartig, wie die sich über so Method Acting und auch so Ignoranz von so Regisseuren lustig macht und also so nur als Beispiel irgendwie dieser Regisseur, gespielt von Robert Downey Jr.
Ja, das großartig.
Ist wirklich großartig und er castet dann einfach so irgendwelche Leute, also sein Team castet einfach irgendwelche Asiaten, irgendwie, aber die dann halt nicht wirklich vietnamesisch können, weil sie keine Vietnamesen sind. Und das ist so, ne, natürlich auch ein Kommentar auf so diese damalige Filmbranche, die einfach dachte, ja, irgendwie Asiatinnen sind austauschbar.
Ja.
Ganz, ganz schrecklich. Aber man erfährt viel über die Zeit und gleichzeitig lacht man dabei. Und das fand ich sehr.
Ich finde das auch smart. Super interessant. Das zeigt halt, ne, ich meine, es gibt 50.000 Vietnamkriegsfilme und das ist. Die sind alle, also viele davon sind extrem gut, aber alle erzählen so ungefähr das Gleiche. Und das, ich finde, die Serie ist halt so spannend, weil sie halt das erst danach zeigt. Und zum Beispiel sieht man dann auch die so Flüchtlingscamps von den ganzen Vietnamesen, die dann aus Vietnam flüchten mussten, weil die halt Angst hatten, wenn die nordvietnamesische Armee kommt, dass dann ihre Köpfe rollen.
Eben, das zum einen und ich finde, dass.
Und wie sich dann sie sich halt ein Leben dann aufbauen und wie das alles finanziert wird und wie das auch noch in dem Austausch ist mit Vietnam. Das ist allein die Ebene ist so interessant, aber da drauf kommt dann halt noch diese super interessante Story von dem Captain, der halt selber mit sich ringt und nicht so richtig, also zwischen so ganz vielen Stühlen steht.
Genau, weil er ist ja selber, also sozusagen, er hat einen weißen Vater und seine Mutter ist eben, kommt auch aus Nordvietnam und das wird in der Serie auch immer oft aufgegriffen und auch, er wird dann deswegen auch diskriminiert. Also es ist schon sehr komplex und es hat sehr viele Schichten und ich finde auch, dass so The Sympathizer auf jeder Ebene funktioniert, also auf der Humorebene, auf der Ebene des gesellschaftlichen Kommentars. Ich finde auch, das Schauspiel ist richtig, richtig gut.
Ja.
Ich finde Hoa Xuan De, so heißt ja der Hauptdarsteller, ich fand ihn so gut.
Ja, aber auch Robert Downey Jr., weil der hat ja vier oder fünf unterschiedliche Rollen.
Das ist auch dieses Alleinstellungsmerkmal, das muss man auch mal vorheben, weil ja. Ich finde, das hat mich am Anfang auch mega verwirrt, ja. Weil ich erst mir nicht sicher war, ob er dieselbe Person spielt oder ja, unterschiedliche oder, Rollen.
Ja, ob er quasi so einen Agenten spielt, der die ganze Zeit sich verkleidet. Aber es sind unterschiedliche Figuren.
Und das ist auch so eine intelligente Art und Weise zu zeigen, okay, wir besetzen einfach fast jede weiße Person mit einem Schauspieler, was ja auch nochmal, finde ich, so ein Meta-Kommentar ist, darüber, wie austauschbar in vergangenen Produktionen auch irgendwie ne, in so weißen Produktionen zum Beispiel asiatische Schauspielerinnen waren oder auch von anderen Ethnizitäten. Und ich finde, das ist ja auch so richtig progressiv, finde ich, und auch das mal umzudrehen und zu sagen, okay, wir haben zwar diesen Star, Robert Downey Jr., aber all diese Personen, denen der Captain begegnet, die handeln gleich. Also es gibt so einen Professor, ja. Der auch an ganz, ganz kuriose Dinge irgendwie glaubt, auch an so fast so Rassentheorie, also es war richtig krass. Ja. Und dann irgendwie auch so ein General, von der CIA, so ein Agenten und so weiter und so
Senator.
Fort. Senator. Und ich finde, Robert Downey Jr. spielt sich da echt auch so die Seele aus dem Leib.
Ja, das ist doch so, man merkt so seit, mit Oppenheimer, finde ich, hat er auch schon richtig gezeigt, so noch, was in ihm steckt. Und halt nicht nur immer dieses gleiche, irgendwie Komödien oder Marvel, sondern halt mal wieder so ernstzunehmende Rollen, für die er ja eigentlich auch bekannt geworden ist. Und hier kann er halt auch wieder brillieren.
Ich kann mir schon vorstellen, dass er sogar irgendwie eine Nominierung bekommt für die Rollen Plural.
Und du hast auch vorhin schon gesagt, ich fand den Schnitt auch wahnsinnig kreativ. Es gibt sehr viele Matchcuts und das passt alles. Das ist wie so eine in Form gegossene schöne Sache.
Und du hast es gut gesagt. Und ich finde auch, das geht so runter wie Öl. Also ich finde, diese 7 Folgen, die kann man auch einfach fast in so 1-2 Sittings durchgucken, weil die Serie auch unglaublich viel Spaß macht und abwechslungsreich ist.
Ja.
Ich finde, das Einzige, was man da vielleicht kritisieren könnte, ist, dass die Serie an Stellen zu überladen ist oder dass man manchmal ein bisschen Zeit braucht, um mitzukommen, einfach weil sie so viel abdecken will und auch so viele Themen und so Motive angesprochen werden und dann diese unterschiedlichen Zeitebenen. Ich finde, da kommt man vielleicht manchmal durcheinander, aber mich hat es gar nicht davon abgehalten, dass ich die Serie großartig fand.
Deshalb fand ich es ja erst so interessant, weil die halt einen auch so ein bisschen, sie fordert was von einem.
Eben.
Man wird jetzt nicht, das ist nicht eine Serie, wo ihr euch berieseln lassen könnt, da muss man am Ball bleiben.
Und es lohnt sich, mitzukommen.
Ja. Und ich glaube auch, ne, ich meine, dieses Buch hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist doch mal cool, dass es geschafft wird, so ein Buch so gebührend umzusetzen. Ich muss das Buch natürlich noch lesen, würde mich auch mal interessieren.
Ich auch.
Aber ich habe das Gefühl, dass sie da was Gutes geschafft haben.
Glaube ich auch. Und trotzdem die Serie so stark ist, finde ich, läuft sie auch noch immer unter dem Radar. Ich habe das Gefühl, nicht so viele Leute reden gerade über die Serie.
Ja, ich finde auch, der Titel ist es nicht so griffig. The Sympathizer. Der Sympathisant.
Der Sympathisant. Ist das übersetzt worden im Deutschen? Weißt du das?
Nee, ich glaube, das ist auch The Sympathizer. Aber nur der Roman wurde übersetzt in Der Sympathisant.
Ich finde, Der Sympathisant klingt aber für Deutsche vielleicht noch mal cooler. Aber gut, weil ich finde, The Sympathizer klingt irgendwie The Synthesizer.
The Synthesizer,
und das klingt irgendwie so ein
Nee, das müsste eigentlich heißen, der Spion. Der Spion.
Der generischste Spionage-Thriller. Ja, aber für alle Leute, die zum Beispiel auch sowas wie The Americans lieben, also generell dieses Spionage-Thriller-Genre, gemixt einfach mit Satire, das ist auch sowas Genre-mäßiges, was ich bisher nicht so oft mir angeschaut habe. Von daher.
Ah, stimmt. David Duchovny spielt auch in diesem Film im Film mit.
Der spielt diesen Method Actor, der so total drüber
großartig
ist.
Und ich fand auch das war die 5. Folge, ne?
Die 5.
Die hat mich so in seiner Gesamtheit, auch in ihrer Gesamtheit, hat die mich sehr an Tropic Thunder erinnert. So von der Atmosphäre und vom Vibe.
Ja, total. Ich fand auch, das war.
Und es spielt ja Robert Downey Jr. auch mit.
Ja, genau. Er spielt diesen Regisseur, der auch total drüber ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich fand, das ist ja auch nochmal so eine Story in der Story, also so ein bisschen so was Episodenartiges, nur diese 5. Folge, so ein bisschen wie so ein Ausflug nach Hollywood. Und ich finde, was da dann ja auch für Aussagen getroffen werden, über wie wir Geschichten über Krieg erzählen, ist ja auch total spannend.
Ja. Also ich finde, die Serie ist einfach, die ist rich.
Die ist richtig rich. Ja. Wir sind leider nicht so rich, aber trotzdem, wie sieht es denn aus mit
noch eine Sache
so
dazu.
Reichem Programm?
Wir kommen gleich zu unserer letzten Serie, über die wir sprechen wollen. Und dann kommt natürlich noch die Bestenliste. Die besten Liste. Es gibt zu dem Buch schon ein Sequel und das heißt The Committed. Also vielleicht bleibt es nicht bei einer Miniserie, sondern wird dann noch eine zweite Staffel nachgeliefert.
Mit denselben Figuren?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Aber ich will eigentlich beide Bücher auch noch unbedingt mal lesen. Damit kommen wir zu Masters of the New Air.
Die neue Luft.
Achso, nee, genau, der Sympathisant, das war auf meiner Liste auf Platz 5, deshalb merkt's euch. Ich hatte 33% recht bisher.
Ich finde, das ist eine gute Quote.
Ja, dann kommen wir zu der nächsten Serie, die dann meine Quote auf 50% anhebt. Spoiler. Masters of the Air. Gibt es auf Apple TV Plus 9 Folgen. Das ist so der geistige Nachfolger der Serien Band of Brothers und The Pacific. Es geht also um den Zweiten Weltkrieg. Executive Producer sind hier auch Steven Spielberg und Tom Hanks, so wie bei den anderen Serien auch. Und auch die Regieabteilung ist hochkarätig besetzt, unter anderem Cary Fukunaga, der meine absolute Lieblingsserie gemacht hat, True Detective, die erste Staffel. Der ist mit dabei. Und auch, kennst du vielleicht auch, Tim Van Patten.
Den Namen habe ich schon mal gehört.
Ja, der hat ganz viele Folgen von Boardwalk Empire gemacht. Der hat einige Folgen von Sopranos gemacht. Der hat The Pacific komplett gemacht. Und der hat auch in der ersten Staffel von Game of Thrones 2 Folgen inszeniert.
Das ist schon eine gute Seriografie.
Ja, also der hat sehr viele, sehr gute HBO-Serien gemacht. Und jetzt ist er bei Apple TV Plus gelandet. Auch wenn ich finde, dass Masters of the Air wirkt sie auch wie eine HBO-Serie.
Wirklich?
Ja.
Ich habe die ja leider nicht gesehen, deswegen musst du mir jetzt erstmal erklären, worum geht's da. Ich dachte auch erst, als ich den Titel irgendwo mal gelesen habe, dass es da um dieses Biopic ging, über diese Schuhe, um so diese Air Max.
Der heißt nur Air.
Ja, genau, der heißt nur Air. Aber
den musst du unbedingt anschauen. Das ist der okayste Film der Welt.
Das ist nicht eine gute Werbung für mich.
Ja, nee, und das.
Ja.
Ich muss es immer wieder sagen, ich finde das Lustigste an Air an dem Film ist, dass sie die ganze Zeit im Film so tun: Oh nein, wird der Schuh erfolgreich werden? Müssen wir unsere Abteilung schließen?
Ja, lol. Ja. Aber wie ist das bei Masters of the Air? Was für Schuhe tragen die da?
Die tragen da eher so Lederstiefel. So Armeeschuhe, also, keine Ahnung.
Zweiter Weltkrieg.
Genau, Zweiter Weltkrieg. In Band of Brothers ging es ja um die Easy Company und ihre Kämpfe in Westeuropa. In The Pacific ging es um die Kämpfe der USA im Pazifik mit Japan.
Im Pazifik.
Und in Masters of the Air geht es um die 100th Bombardment Group, also um eine Bombereinheit. Und es gibt zwei Hauptfiguren, deren Spitznamen sind Buck und Bucky.
Das natürlich.
Ist doch, das ist auch so ein kleiner Gag dann drin.
Bucky, mein Lieblingscharakter aus Marvel.
Ja?
Ich liebe Bucky.
Okay. Ja, dann wirst du die Serie wahrscheinlich lieben, weil da gibt's Buck und Bucky. Und die beiden werden gespielt von Callum Turner und Austin Butler. Die beiden sind jeweils Captains von B-17-Bombern und ihre Freundschaft ist so der emotionale Ankerpunkt der ganzen Serie. Und Austin Butler spielt so ein All-American Boy, wie man sich ihn, so ein Bilderbuch amerikanischer Mann.
Schönling.
Ja, genau.
Hat der eine Schmalzlocke.
Ja, und er spricht auch immer so.
Natürlich. Spricht er noch wie Elvis.
Ja, und er ist immer sehr charmant.
Ach, klar. Wie bei dieser Rocker-Serie, die er jetzt auch. Rocker-Film. Wo er diesen.
Die Biker-Serie.
Nee, das ist ja keine Serie.
Biker-Gang.
Biker-Gang-Film.
The Biker-Gang.
Wie hieß die denn nochmal?
Ich habe die leider nicht gesehen. Die anderen haben die gesehen, ne?
Alp hat den Film geguckt. Ja, ihr wisst, wovon wir reden.
Ja. Also, es geht um die beiden und ihre Einsätze in Europa.
Wieso heißen die Buck und Bucky? Sorry, das ist jetzt nur ein.
Dafür müssen wir die Serie schauen.
Okay.
Also, das ist so ein Gag. Den will ich jetzt nicht vorwegnehmen.
Aber sind nicht ihre Geburtsnamen?
Nee. Es geht aber nicht nur, also es geht ganz viel um Luftschlachten, aber nicht ausschließlich, sondern es gibt auch noch andere Handlungsstränge. Da geht es dann um gecrashte Piloten, um ein Gefangenenlager, um die Resistance in Frankreich und auch um die Tuskegee Airmen. Das waren schwarze Piloten, deshalb Rassismus innerhalb der Armee. Hat auch ein wichtiges Thema in der Serie. Und das Interessanteste für mich an der ganzen Serie war aber tatsächlich so dieser Mikrokosmos, dieser Fliegerstaffeln und der Bomber. Also es gibt 1 Million Serien und Filme über den Zweiten Weltkrieg und man hat schon gefühlt alles gesehen. Aber wie das hier gezeigt wurde und wie authentisch, nehme ich jetzt mal an, dass das sehr authentisch ist, was die gezeigt haben. Es hat auf jeden Fall so gewirkt. Das war super interessant. Also es gibt so sehr viele Details, die ich echt interessant fand. Zum Beispiel sowas wie Interrogations. Da wird die Crew direkt, nachdem die gelandet ist, wird die quasi in die Basis gefahren und dann wird die direkt so befragt so zu dem Einsatz, ob die gesehen haben, wo der andere Bomber runter ist, ob da Fallschirme rausgegangen sind, weil die natürlich damit rechnen müssen, dass dann irgendwie diese Piloten wieder, ne, dass die wieder zurückbekommen. Oder wie sich dann Piloten in diese Geschütztürme, ja. Mhm. Reinpressen und dass sowas wie Kälte einfach ein riesiger Feind ist in dem Bomber. Was auch krass war, sowas wie, das wusste ich auch nicht, dass die extrem hohe Verluste eingefahren haben, die amerikanischen Bomber, weil die tagsüber bombardiert haben, dass es genauer ist. Und die britischen Bomber haben immer nur in der Nacht bombardiert, wo man natürlich die Flugzeuge nicht so gut sieht und hatten dann weniger Verluste.
So Details, die ja auch oft glatt gebügelt werden. Finde ich.
Ja, die überhaupt keine Rolle spielen.
Oder genau, wo man.
Weil das einfach, ne, ich meine, das ist Zweiter Weltkrieg, das ist so ein riesiges Thema. Das kann man von so vielen Seiten aus beleuchten. Klar. Und die Seite ist es halt auch super interessant. Und es ist eigentlich ganz schön, dass das so diese Trilogie, sag ich es mal, jetzt vervollständigt mit The Pacific, Band of Brothers und jetzt mit Masters of the Air.
Findest du Masters of the Air am stärksten aus dieser Trilogie?
Nee, aber das Ding ist, ich finde alle drei Serien hatten für mich so ein Problem und es basiert sehr viel auf historischen Begebenheiten. Es wird sehr viel gezeigt, es kommen echt viele Figuren vor und ich habe immer das Problem gehabt, dann den Überblick zu behalten und wusste nicht mehr, wer war jetzt nochmal die Figur und wer war es nochmal die Figur, und das hatte ich bei allen drei Serien. Und bei Masters of the Air natürlich auch.
Dass sie Buck und Bucky heißen.
Ja, das, ne, ich meine, Austin Butler, den hatte ich so noch so natürlich am meisten in Erinnerung. Und aber ich konnte auch irgendwann die Figuren nicht mehr voneinander unterscheiden. Verstehe. Also gegen Ende wusste ich dann so von zwei, drei Figuren, okay, das sind die und die. Aber ich fand es schwierig, so dem zu folgen. Und
Callum Turner ist der Typ aus Fantastische Tierwesen.
Ja. Glaube ich. Hast du es gerade geguckt?
Ja, ich habe nachgeguckt, ja. Sorry. Ja. Wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, aber generell, ich fand die Serie echt, echt stark. Also auch die Schauwerte sind extrem gut. Also solche Luftschlachten hat man bisher noch nicht gesehen. Ein paar sehen auch, sieht so ein bisschen dann aus, so als ob das irgendwie noch so die Vorversion war. Mhm. Aber halt die Anzahl, die reine Anzahl an diesen ganzen Luftschlachten ist halt auch insane.
Ja, ich finde auch die Sachen, die ich gesehen habe, sahen sehr gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Und es klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen negativ, aber soll jetzt auch gar nicht so negativ wirken. Die Serie ist halt relativ altbacken gemacht. Also das ist jetzt nicht so, das ist halt der Zweite Weltkrieg. Das ist so, wie man sich's vorstellt, wie so eine Serie ist.
Konventionell.
Ja, sehr konventionell.
Verstehe.
Aber wie gesagt, es soll jetzt nicht schlecht sein.
Das heißt, in dem, was sie konventionell macht, macht sie es gut.
Ja, das ist von vorne bis hinten echt eine Blockbuster-Produktion, echt sehr gut umgesetzt. Aber es ist nichts Neues.
Es erfindet das Rad nicht neu.
Ja, und halt bei der Menge an Zweite Weltkriegsfilmen und Serien, ne?
Ist das auch schwer. Auf der anderen Seite finde ich ja auch, das Sympathizer hat ja auch gezeigt, wie man auch anders auf so einen Krieg und Konflikt blicken kann.
Ja, aber das ist ja auch eher so satirische Elemente, und das ist ja, Masters of the Air hat ja eine ganz andere Herangehensweise.
Gut, aber auf der anderen Seite finde ich, das, was du jetzt erzählt hast, klingt für Leute, die sowas mögen und die dann ja auch.
Also ich glaube, damit kann auch jeder was anfangen.
Okay.
Ja, ja. Mhm. Das Einzige ist halt, das ist so, wenn man zart beseitet ist, ist es vielleicht nicht die optimale Serie, weil. Die wollen das realistisch zeigen, und dann sieht man halt auch mal, was so ein Flakgeschütz anrichtet, wenn es auf einen Menschen trifft.
Aber auch gut, dass man davor jetzt nicht die Augen verschließt bei so einer Serie.
Serien, die sind extrem brutal, da sterben die Leute halt am laufenden Band und auf brutalste Art und Weise. Und das ist halt Krieg. Auch bei dem, ja, das ist Krieg.
Das ist Krieg,
Krieg
Leute.
Bleibt immer gleich.
Ja, stimmt.
Ja, und das ist halt, bei den Flugzeugen ist es halt auch nochmal besonders interessant, weil die halt. Ich meine, man ist immer ausgeliefert in einem Krieg, aber die sind halt mitten in der Luft. Die können halt nichts dagegen tun, die sind nicht gepanzert.
Ja, ja, das habe ich auch mir bei Dunkirk teilweise immer gedacht oder irgendwie anderen.
Ja, die Flugszenen war auch super interessant.
Ja.
Ja, ja, vor allem, dass man halt mal so sieht, so, es ist nicht so diese krasse Dogfights in der Luft, wo alle 5000 Munition haben und das dann rausballern.
Bei Top Gun.
Ja, genau, bei Top Gun. Sondern, dass sie so haushalten müssen, dass halt ganz oft dieses, das ist auch in der Serie sehr interessant, dieses Warten, was einen wahnsinnig macht, darauf, dass es halt so, du wartest 20 Stunden, 3 Tage, 5 Wochen darauf, dass es 5 Minuten extrem krass wird.
Aber das, finde ich, klingt schon danach, als wäre es eher unkonventionell, dass man ja schon auch so gegen diesen Hollywood-Trope so angeht, dass es so eine Hollywood-mäßig auch so glorifiziert ist, ja, und dass es die ganze Zeit spannend ist und du bist dieser Held der Luft.
Ja.
Am Ende ist es gar nicht so romantisch, sondern man wartet sehr viel und man tötet am Ende auch Menschen.
Ja.
Okay.
Ja, aber genau, die fand ich auch sehr gut.
Ha, okay, das heißt 50-50.
So stehen wir gerade. Das ist doch gut.
Gut, ich finde, das ist gar nicht so schlecht dafür, dass du im Januar noch nicht wusstest, wie die Serien alle werden. Ich finde, dass wir da jetzt ja ganz gut auch vielleicht auf unsere Top-Liste übergehen können, wenn du Bock hast.
Sollen wir zuerst die Top-Liste machen oder zuerst die Flop-Liste?
Wäre jetzt natürlich nur so ausgeglichen, weil wir jetzt eher positiv noch über Serien geredet haben, dass wir jetzt erst die Flops machen und dann können wir am Ende unsere Top-Liste, die ist ja auch ein bisschen länger, dann kann man sich noch drauf freuen.
Eigentlich hatten wir Flop 3, aber ich wollte den 4. Platz auf jeden Fall auch auf die Liste bringen, wenn mich diese Serie wirklich dieses Jahr genervt hat. Das Signal, die Netflix-Produktion mit Florian David Fitz, Sci-Fi-Stoff, wo ein Signal aus dem Weltall aufgefangen wird, aufgenommen wird. Und ich habe dazu schon sehr viel erzählt. Ich fand die Serie wahnsinnig enttäuschend, was am Ende das Signal ist. das ist einfach dämlich. Es ist eine dämliche Serie, es tut mir leid. Auch wenn die durchaus ihre Schauwerte hat.
Harsche Worte. Aber ich habe sie auch leider nicht gesehen. Ja. Ich finde, das, was du immer erzählt hast, klang auch so ein bisschen. Es
sind 4 Folgen, also ja. Ziehst hier rein.
Ja, vielleicht auch nicht.
Nein, vielleicht auch nicht.
Ich würde dann lieber The Regime noch zu Ende gucken.
The Regime noch zu Ende gucken. Genau, Platz 3.
Ich habe mir das leider
nicht gesehen. Achso, das ist The Acolyte.
Die Acolyte, haben wir gesagt. Okay. Ja, die Acolyte, da hast du die zu Ende geguckt auch.
Ich habe die zu Ende geguckt. Ich habe das aber auch nur so aus einem reinen, ich muss das jetzt einfach beenden. Sonst hätte ich das früher schon abgebrochen.
Kann ich auch nachvollziehen. Ich habe tatsächlich auch nur die ersten 3 Folgen geguckt. Ich habe auch sehr viele Serien, die ich dann angefangen habe, schnell gemerkt habe, ist, glaube ich, nichts für mich, weil ich ja auch nicht der ultimative Star Wars-Fan bin. Deswegen hat mich das am Anfang leicht rausgerissen schon, die Inszenierung teilweise und das Writing hat mir nicht so gut gefallen an der Serie.
Also ich finde, die Serie hatte so 2 Highlights. Das waren für mich die Kämpfe, weil es einfach mal was komplett anderes war. Die
waren ja so mehr so Hongkong-Cinema-mäßig.
Ja, genau. Die waren halt alles, ja, und dann halt mit Carrie Ann Moss aus Matrix, hat natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst. Und ich fand diesen Zeitabschnitt, wo das spielt in der High Republic, fand ich mal interessant, weil es einfach vor den ganzen Skywalker-Saga spielt.
Ja, ich finde auch, das habe ich auch oft gehört, dass das die Pluspunkte waren. Ja, deswegen, ich will da jetzt auch nicht final drüber urteilen, weil ich nicht alles gesehen habe, aber für mich kann ich da mitgehen, dass das auch ein Flop dieses Jahr war.
Wir sind zwar jetzt auf der Flop-Liste, Xenia, aber was fandest du an unserem Platz 2 positiv bei Bridgerton Staffel 3?
Boah, da muss ich lange überlegen, was ich daran positiv fand. Also die 3. Staffel hat eigentlich all das schlechter gemacht, wofür Bridgerton steht.
Oh, das klingt gut.
Also eigentlich für tolle Sets, die toll aussehen. Das hat auch nur teilweise funktioniert, weil das sehr gekünstelt war in dieser Staffel meiner Meinung nach und ganz schlimm ausgeleuchtet, dass das teilweise noch mehr die Saturierung hochgedreht hat als sowieso schon. Und das hat mir oft Augenkrebs beschert. Was mir auch noch leider Augenkrebs beschert hat, war Colin Bridgerton. Der wird gespielt von Luke Newton in der Rolle und Luke Newton kann da nichts dafür. Es liegt am Drehbuch. Colin Bridgerton hat viele Fans genervt, bis teilweise angeekelt. Nein, okay, das sind jetzt harte Worte. Ja. Nein, aber ich glaube, ich hatte große Probleme mit der Figur und konnte dem Paar nichts abgewinnen. Auch wie das geschrieben war, es wurde kaum erforscht, was wirklich so sein Antrieb ist oder wieso er so agiert, wie er das tut in der Serie. Es war so sehr unterentwickelt, viele Sachen. Und ich finde, das, was Bridgerton vorher ausgemacht hat, war schon auch so gesellschaftliche Probleme anzusprechen, wie zum Beispiel, wenn Leute nicht Teil von dieser High Society sind und auch mal vielleicht ja nicht reich sind einfach. Und das hat jetzt die dritte Staffel alles ausradiert, weil das einzige Paar, was auch aus ärmlichen Verhältnissen kam, jetzt so an Reichtum gekommen ist und jetzt werden alle Leute
jetzt ist es egal.
Homogen und jetzt, ja, wieso auch, das ist ja unangenehm, das mit reinzuschreiben.
Und ich dachte, nee, wir wollen nicht zu tief gehen mit der Serie, mit der dritten Staffel.
Das zum einen, also ich finde, da wird dann total viel von so Tiefe genommen und auch innerhalb der Beziehung, das war gar nicht immersiv, also man hat halt nicht so mitgefühlt wie sonst immer, weil man nicht so viel erfahren hat einfach über das Paar und es wurde viel zu viel dann mit so kleineren Storylines Zeit verbracht, die dann einfach von dieser der einzigen Sache, wieso du die dritte Staffel überhaupt schauen solltest und zwar Colin und Penelope, voll viel abgetragen und dann fand ich tatsächlich die dritte Staffel echt die schlechteste bisher und auch eine der schlechtesten Serien dieses Jahr für mich.
Okay, aber für uns war eine der schlechtesten Serien dieses Jahr und auch eine riesige Enttäuschung. Vor allem, weil wir eigentlich gedacht haben, dass mit der ersten Folge dieser Staffel, dass das eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Es geht natürlich um The Rings of Power Staffel 2. Ist bei uns auf Platz 1 gelandet. Die Gründe könnt ihr euch in unseren Folgenbesprechungen und unserer Kritik zur Serie anschauen. Ich glaube, wir müssen nicht noch mal drüber reden.
Lass uns nicht noch mal drüber reden.
Also Platz 4 ist Das Signal, Platz 3 The Acolyte, Platz 2 Bridgerton Staffel 3 und auf Platz 1 The Rings of Power Staffel 2.
Mal gucken, ob sich das bis zu unserer finalen Flopliste am Ende des Jahres noch ändert.
Ja, dann kommen wir auch zu unseren Top 10. Ich würde einfach mal sagen, wir haben noch so zwei Honorable Mentions, die hauen wir vor dem Platz 1 raus, weil es dann spannender ist. Auf Platz 10, also wir haben gestern diese Liste zusammen kuratiert. Und
im Autorenraum.
Genau, und bei den ersten Vieren waren wir uns einig, das war nur so ein bisschen vertauscht dann jeweils. Und da haben wir einfach so geguckt, wie das, da haben wir uns einfach drauf geeinigt, was, ich glaube, da können wir nicht viel falsch machen.
Nee. Ich glaube auch, das tut sich nicht viel von der Qualität.
Ja.
Bei dem letzten Platz kannst du natürlich jetzt was zu sagen, weil das ist Masters of the Air geworden.
Genau, habe ich ja vorhin schon viel zu gesagt. Ich fand es eine ordentliche Serie. Ich muss aber auch sagen, ich fand so die ersten 7 bis 8 Plätze hier waren relativ einfach. Und hinten raus war dann so, okay, ich fand die Serie jetzt nicht perfekt. Die fand ich gut, aber es hätte noch was Besseres drauf landen können. Aber trotzdem, Masters of the Air fand ich ganz ordentlich. Deshalb ist es hier auf Platz 10 gelandet.
Mhm. Auf Platz 9 ist tatsächlich True Detective Night Country geworden.
Ja.
Da haben wir ja noch nicht drüber geredet.
Du
hast die Serie gesehen.
Ich habe die gesehen, aber ich halte es auch relativ kurz, weil ich auch schon mal drüber gesprochen habe. Wie gesagt, ich wiederhole mich zum 10.000. Mal. Die erste Staffel von True Detective ist meine absolute Lieblingsserie. Und es hat mir das Herz gebrochen dieses Jahr, als Xena die geschaut hat und die nicht so gut fand wie ich.
Oh, haben die mich hier outcalled. Ich fand sie schon gut. Ja. Aber es gab ein, zwei Elemente, ich mag einfach den Bösewicht nicht so. Der war für mich teilweise sehr draufgedrückt und leider nicht so gut gealtert. Wie der eingeführt wurde, fand ich so ein bisschen lustig, weil diesen so richtig typischen Bösewicht-Reveal hat.
Ja, genau, True Detective Night Country ist natürlich komplett losgelöst von der ersten Staffel. Ist es nicht. Es gibt eine Figur, die verwandt ist mit Rust Cole.
Ah, okay.
Ja, eine aus von den ersten Staffel.
Hauptdetektivinnen.
Ja, genau. Nee, eine Nebenfigur.
Eine Nebenfigur,
ja. Okay. Also es gibt so eine lose Verbindung zwischen jetzt der vierten Staffel und der ersten Staffel. Und Jodie Foster spielt hier eine Polizeichefin. Es gibt natürlich wieder einen Fall. Es wurden 6 Forscher sind aus einer Forschungsstation in Alaska verschwunden. Es ist auch gerade die Polarnacht, das heißt, es ist 24/7 dunkel. Cool. Fand ich als Element super spannend. Es schneit, es ist alles zugeschneit, es ist kalt, Kälte. Finde ich super interessant, so als Element. Und
so ein bisschen wie bei Fargo.
Ja, so ein bisschen wie bei Fargo, bloß halt in der Nacht.
Ja, noch cooler.
noch spannender. Ich fand die Staffel sehr spannend. Ich fand den Fall sehr spannend. Die Schauspieler sind super. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, dass Es ging mehr so um so übernatürliche Vorkommnisse. Das spielt da so ein wichtiges Element. Und das finde ich bei so einer Krimiserie, die so relativ grounded ist, ein bisschen schade.
Das ist natürlich ein krasser Unterschied auch zu der ersten Staffel, weil da die ist ja sehr so rough. Und klar, da gibt es so auch diesen,
so mit dem Ende da.
Ja, das stimmt.
Aber man kann sich so das so nachvollziehen, dass das vielleicht nur bei den Personen im Kopf so spielt. Aber ist hier gibt es so mehr übernatürliche Elemente. Aber trotzdem hat mir Spaß gemacht.
Dann klingt eigentlich 8. So, als würde mir die Serie gefallen.
Ja, guck auf jeden Fall mal rein.
Platz 8 ist auch übernatürlich. Und zwar, das ist aus meinem Mist ein bisschen gewachsen, Agatha All Along.
Wer hätte damit gerechnet?
Ich hätte nicht damit gerechnet, weil das war auch ein Auf und Ab bei mir mit der Serie. Aber die letzten paar Folgen haben mich jetzt wieder voll von der Serie überzeugt. Die sind ja teilweise sogar besser bewertet noch vom MCU her als zum Beispiel Szenen oder Staffelfolgen von Loki, die ja bisher immer eine der besten Marvel-Serien gepriesen wurde. Und
neben WandaVision auch.
Neben WandaVision und Agatha All Along ist ja sozusagen die Nachfolge von WandaVision.
Ich hab auch irgendwann nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt noch kommt. Weil das wurde immer verschoben. Dann wurde der Titel 28.000 Mal verändert.
Das zum einen. Und zum anderen geht es ja auch um so eine sehr kleine Figur. Also Agatha ist ja so eine Hexe, so eine ehemalige Salem-Hexe.
Und kommt sie nicht auch zum ersten Mal überhaupt in WandaVision vor?
Ja, in WandaVision kommt sie meiner Meinung nach. Ich bin jetzt auch nicht Marvel-Schülerin, meiner Meinung nach das erste Mal vor.
Marvel-Scholar
ist jetzt nicht zertifiziert. Aber vielleicht lag es auch daran, dass mir die Serie so viel Spaß gemacht hat, weil Agatha All Along relativ losgelöst vom MCU sich eigentlich konsumieren lässt. Es geht einfach um, also es ist so eine nette Hexenserie, wo es einfach um diesen Zirkel geht und es geht darum, dass die mehrere Hexen auf dieser Witches Road versuchen, mehrere Aufgaben zu lösen und es ist so sehr episodenartig gestaltet. Das heißt, jede Folge dreht sich um einen anderen Ort und da gibt es unterschiedliche Aufgaben, die sie dann lösen müssen. Also zum Beispiel einmal so eine Beschwörungsformel oder eine Vergiftung und das hat so ein, also es ist so ganz klein im Scale und das tut der Serie richtig gut.
Also das ist auch so sehr losgelöst vom Rest von MCU.
Ja, also es gibt eine Folge, die das versucht, groß wieder aufzubauschen. Ach so, ja. Die fand ich tatsächlich am schwächsten in der Staffel. Aber alles außerhalb dessen sind einfach wirklich gut geschriebene Charaktere, die liebenswert sind. Die Serie ist richtig witzig teilweise. Also ich finde, dass dieser Marvel-Humor hier richtig gut funktioniert.
Ja.
Einfach auch, weil es voll reingeht in dieses Halloween-Gefühl und diese Stimmung und auch all das, was man so mit Hexen verbindet. Und der Abspann ist auch richtig cool. Der ist so sehr stylized in diesem, ne, so ganzen so Hexen- und Popkultur und mit
dunkler
Atmosphäre. Ja, ich finde, Agatha All Along hat richtig viele Stärken und Catherine.
Ist leider nicht in meiner Liste gelandet.
Ja, leider. Aber du hast sie auch noch nicht gesehen.
Ja.
Deswegen vielleicht.
Ja, ich meine nur in der Freuliste, aber es war halt Marvel und Agatha hat mir sowieso so eine Randfigur. Aber das Ding war ja auch bei Andor, hätte ich auch niemals gedacht, dass das die beste Star Wars Serie.
Nee.
Vielleicht ist das so das Geheimnis.
Das ist vielleicht das Geheimnis.
Vielleicht brauchen wir die Jar Jar Binks Serie wirklich.
Ja. Ich würde mich dafür aussprechen.
Platz 7. Oder willst du noch was zu Agatha All Along sagen?
Nö.
Auf Platz 7 haben wir, vor allem ich, habe ich The Penguin das da drauf gemacht, weil ich sehr überzeugt bin von der Serie. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die auch inzwischen schon komplett durchgeschaut. Die letzte Folge von hier aus, von heute, auch wenn der Podcast aus von hier aus gesehen, statt am Montag, glaube ich, Deutschland. Aber ich habe schon alles gesehen und alles schon vor ein paar Wochen, weil wir plötzlich war der Screener so da für alle 10 Folgen. So, was ist hier passiert?
Das ist so ungewöhnlich.
Ja, aber ich habe mich natürlich gefreut. Genau, in The Penguin geht es um die Figur von Colin Farrell, der ja auch schon in The Batman mitgespielt hat. Und dieser Film spielt, diese Serie spielt direkt nach The Batman. Und es geht weiter und zeigt so ein bisschen die Auswirkungen von dem Ende von The Batman. Und erzählt aber nur so eine komplett losgelöste Geschichte von diesem Machtvakuum jetzt, das entstanden ist durch den Tod von Carmine Falcone, der in The Batman gestorben ist. Und der Pinguin will ja Oswald will dieses Machtvakuum natürlich ausfüllen. Aber er ist halt noch so ein relativ, er ist schon
so eine kleine
Licht
Nummer,
aber er ist halt eher ein kleines Licht. Er ist halt eher so ein Handlanger, will jetzt aber halt an die Macht. Und was ich so gut an der Serie fand, ist, es ist von vorne bis hinten so eine Krimi-Mafia-Serie. Es gibt super viele spannende Figuren, unter anderem zum Beispiel Sophia Falcone, die auch so ein bisschen eine Gegenspielerin ist, aber auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Freundschaft ist noch zwischen den beiden, aber da gibt es auch so ein Geheimnis, das erst gegen später aufgelöst wird. Es gibt auch noch, wie gesagt, andere Figuren, die super spannend sind. Und dieses The Penguin, wenn man die Namen der Hauptfiguren ändern würde, würde das auch so eine komplett eigenständige Serie sein können. So wie bei Andor, finde ich. Wenn das nicht Imperium heißen würde oder Rebellen, wäre das einfach eine super coole eigenständige Science-Fiction-Serie.
So primär dann einfach eine gut geschriebene Gangster-Serie und sekundär spielt es im Batman-Universum.
Genau. Also es gibt so den ein oder anderen Hinweis darauf, dass das im Batman-Universum spielt. Aber das ist so subtil und das fand ich aber auch sehr gut, dass das halt nicht so reingedrückt wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weil das Alper die Serie nicht so gut fand, weil er halt eher so eine batmanige Serie erwartet hat.
Er bewertet das dann mehr aus dieser Fanperspektive.
Ja.
Ja, verstehe ich.
Genau, aber ich fand The Penguin von vorne bis hinten toll und das Ende, das hat mir richtig die Schuhe ausgezogen, also freut euch drauf.
Oh mein Gott, okay, ich bin richtig gespannt.
Ja.
Unser nächster Platz.
Der ist leider auch nicht in meinem Video aufgetaucht.
Schade. Ich würde hier ein großes Lob für Ripley aussprechen. Die kam im April diesen Jahres raus. Die hat auch ihre Runden gemacht, aber ist jetzt auch nicht, finde ich, auf jeder Liste des Jahres vielleicht.
Geht's da um Alien?
Nee, wäre auch cool. Ich würde gerne nochmal Ripley sehen. Ja, Ripley ist von der Story her so ähnlich wie der Film von 1999. Also diejenigen, die den gesehen haben und auch tatsächlich die Romanvorlage gelesen haben, wo es um diesen talentierten Betrüger geht, der sich in dieses Leben von diesem reichen Pärchen reinwieselt und dann ja auch die Identität des Typen annimmt. Mhm. Also ein bisschen eigentlich wie bei Saltburn letztes Jahr. Das ist ja auch abgegangen.
Gibt es da auch so eine Szene mit einem Grab oder nee, mit einer Badewanne?
Tatsächlich nicht, aber es ist ähnlich düster und auch viel mehr ernst zu nehmen, finde ich jetzt, als Saltburn. Er wird definitiv psychopathischer noch gezeichnet als in dem 90er-Jahre-Film. Und die Stärke der Serie ist das Visuelle, weil es ist in Schwarz-Weiß gehalten, zum großen Teil. Und es hat dadurch sowas Hitchcock-mäßiges oder sowas so Film-Noir-mäßiges. Okay. Und das macht die Serie wesentlich düsterer. Und es geht auch viel um so, Andrew Scott spielt ja die Hauptrolle. Und
Sold.
Sold, finde ich gut. Er macht das großartig. Also ich finde, er verkörpert diesen Menschen, der wirklich ganz, ganz tiefen Abgründe, aber auch das Nahbare sehr gut.
Mhm.
Und ich finde auch, da geht es auch viel um so unterdrückte Sexualität und viel mehr noch, als finde ich in dem 90er-Jahre-Film. Mir hat die Serie richtig gut gefallen.
Ich glaube, da muss ich back-to-back beides nochmal schauen. Und das Buch am besten noch dazu lesen.
Das Buch kann ich auch empfehlen.
Okay, gut. Dann kommen wir zu Platz 5. Da haben wir auch schon sehr viel drüber geredet. Deshalb, ich glaube, können wir auch ein bisschen abkürzen. Fallout. Hätte man vielleicht nicht gedacht, aber Fallout war für mich und ich glaube auch für dich, auch im ganzen Team, eine der besten Serien dieses Jahr. Hat mich sehr überrascht, auch wie nah das an den Spielen dran ist und wie gut das dann trotzdem noch funktioniert.
Gehe ich ganz mit, voll.
Dann auf Platz 4, das war leider auch nicht auf meiner Liste, das habe ich aber auf eine andere Liste gepackt, der Baby Rentier.
Das Baby.
Rentierbaby,
Rentierbaby, ja. Im Deutschen ist es ja andersrum.
Ja, fand ich auch super spannend. Hast du mir empfohlen, deshalb habe ich das auch dann. Das ist auch eine Serie, die guckst du halt in zwei Sittings, guckst du die durch.
Ja, das zum einen. Und ich finde auch der harte Tobak, der in der Serie ja beschrieben wird, das auf so eine Art und Weise zu verhandeln. Das ist ja auch so ein bisschen so eine One-Man-Show-mäßig, ähnlich so wie Fleabag, aber auch sehr ehrlich.
Basiert ja auch auf einem Theaterstück von ihm, ne?
Genau, basiert auf einem Theaterstück und die Story dahinter ist einfach so heftig.
Ja.
Und es wird ja auch sehr transparent vermittelt und ich finde auch, dass die Wahl durch das Voice-Over und die eigene Geschichte zu erzählen, in der Serie richtig gut und stimmig ist.
Ganz kurz, geht um einen erfolglosen Comedian, der in einer Bar arbeitet und plötzlich sich mit so einer Frau anfreundet. Und sie ist halt eine extrem krasse Stalkerin. Basiert halt auch auf wahren Begebenheiten. Und das Spannende bei der Serie ist ja, dass auch, das ist ja eben auch in der echten Welt passiert. Und das hat jetzt immer noch Auswirkungen. Diese Frau hat ihn immer wieder verklagt und verklagt und verklagt. Auch jetzt, glaube ich, Netflix verklagt. Und das ist immer noch aktuell.
Ja, das zum einen. Und ja, auch für die Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, hier vielleicht auch ein Hinweis. Das sind schon schlimme Dinge, die da passieren. Ja, sollte man sich emotional darauf vorbereiten.
Yes. Platz 3, The Sympathizer.
The Sympathizer.
Sehr schön.
Hat es auf Platz 3 geschafft.
Ja, Platz 2. Shogun.
Shogun. Haben wir auch lange nicht mehr drüber geredet.
Ja, das war Anfang des Jahres. War im Februar kam die raus, glaube ich.
Ich habe auch eine Kritik dazu gemacht auf dem Kanal.
Yes.
Da habe ich auch schon viel darüber gequatscht. Ich finde, die Serie ist unfassbar, wenn man
sie. Das ist ein würdiger Game of Thrones Nachfolger. Also Game of Thrones Staffel 1 bis 4 Nachfolger.
Ich finde die Schlachten und auch die Intrigen und auch die Art und Weise, wie da die Kultur, die japanische, also es geht ja, ja. auch, spielt ja 1800, 1700.
1600, glaube ich.
1600, lass uns das nochmal nachgucken.
Ich glaube 1600. Wenn ich mir die Schiffe angucke, ist das, glaube ich, eher 1600.
Okay. Experte hier.
1600, ich glaube, es ist genau 1600.
Im Jahr 1600?
Ja.
Wow, ja, sehr gut. Darum geht es nämlich und erreicht nämlich auch eine hungernde Besatzung, ein Brite, der ist da.
John Kapitän. Blackthorne.
Ja, genau, und der erreicht.
Der ist bestimmt gut befreundet mit Catherine Ravenscroft.
Wahrscheinlich. Als einer der ersten Europäer, also es gibt schon ein paar Europäer da, nämlich Portugiesen, Christen. Die haben da schon Japan infiltriert, aber da geht es ganz, ganz viel um so diese ja, kulturellen Austausch, aber auch um Sprache. Ist ja auf Disney Plus gibt es die Serie und da geht es auch viel darüber, über Übersetzungen und genau, wie man dann da zueinander findet. Und ich finde, die Serie ist sehr komplex und ich finde auch, wenn man die sich nochmal anschaut, sind die Schauwerte auch immer, ja, ballern einen weg. Ich versuche neue Worte zu finden,
um Serien zu beschreiben. Das stimmt auf jeden Fall. Eine extrem schön gefilmte Serie.
Und das Produktionsdesign kann sich auch echt sehen lassen, von den Kostümen bis auch zu den Waffen und so.
Ja, und ich glaube, in der zweiten Staffel wurde ja auch schon angekündigt.
Freue mich drauf.
Ja. Und auf Platz 1, das ist auch sowas, damit hätte ich niemals gerechnet, aber Shogun war übrigens auf meiner Liste. zum Glück. Und die nächste Serie war auch auf meiner Liste, auf Platz 17. Und jetzt würde die quasi auf Platz 1 geswitcht werden. Mr. and Mrs. Smith.
Das ist ja eine Serie, die den Film mit Angelina Jolie und Brad Pitt, ich als alter Brangelina-Fan, war natürlich damals auch richtig Filmfan von dieser Verfilmung und habe dann Jahre später gecheckt, dass der Film nicht so gut ist. Und deswegen
war der Trailer war schon am besten. Ne?
Der Trailer war wirklich am besten an dem Film. Und natürlich Angelina Jolie.
Ja, und dann kommt ihr mal auf die Idee, lass doch das mal als Serie machen. Und so mein erster Impuls war, warum? Das hat die Welt doch nicht gebraucht. Und dann kam plötzlich raus, dass Donald Glover da seine Finger im Spiel hat und auch die Hauptrolle spielt. Und er spielt Mr. Smith. Und daraus ist eine für mich die größte Überraschung dieses Jahr geworden, neben auch Shogun. Und die Serie hat mich richtig weggehauen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so gut wird, wie es geworden ist. Und dass es halt nicht dieser stumpfe Action-Blockbuster ist wie Mr. und Mrs. Smith, wo halt, das ist ja auch null tiefgründig. Es geht ja auch nicht wirklich um die Beziehung zwischen dem, also es ist einfach nur Rumgeballer.
Ja.
Es geht richtig tief in das Thema Beziehungen rein und wie die ablaufen, also wie die entstehen, wie das weitergeht, wie die ablaufen. Das zeigt so einmal so den kompletten Verlauf von einer Beziehung an. Und ich fand das so cool umgesetzt. Allein schon das Element hätte mir gereicht, aber darauf wurde halt noch diese Auftragsmörder dieses Ding draufgesetzt und das ist, ich fand die Serie auch wahnsinnig witzig teilweise, weil die gerade Beziehungsprobleme haben und dann holen die rüber und bringen die mit in die Arbeit und das beeinflusst beides sich gegenseitig.
Ja genau, es geht ja um diese John und Jane Fremde, die jetzt in der Serie von einer Agentur zusammengesteckt werden, um dann eben gemeinsam ein Spionageleben, also als Spione zu führen und dann heiraten müssen. Also das heißt, es ist anders wie im Film, wo sie ja
schon verheiratet sind.
Und
wo sie sich halt erstmal kennenlernen müssen und so.
Ja. Eben, und das ist auch ja, einfach gut geschrieben. Also ich finde auch, das ist so ein super Beispiel für eine Serie, die ja von vorne bis hinten gut durchexerziert wurde, ja. Wo das Schauspiel überzeugend ist, wo das Writing stimmt.
Ja.
Und die Serie sieht gut aus.
Ja, ich finde, die haben das auch wirklich gut geschafft, so diese so Details von einer Beziehung darzustellen. Dass das halt nicht so, keine Ahnung, so überzogen ist, wie in vielleicht irgendwie anderen Hollywood-Produktionen, sondern dass das wirklich so, die Situation hat man selber so, genau so erlebt.
Ja, die Idee ist auch total spannend, zu sagen, okay, man nimmt das ja auch echt als Parallele. Wie streitet man sich innerhalb von so dem Job als Mörder ja tatsächlich auch teilweise? Und wie ähnlich ist das dann manchmal vielleicht zu der harten Arbeit an einer Ehe
ja.
oder Beziehung? Also voll, wie du schon gesagt hast, fand ich auch sehr stark. Und
ich will in diese Wohnung von denen ziehen. Die ist so geil.
Das und ich will auch so die Klamotten einfach von so ja, Donald Glover
die
haben.
Sind so cool.
Oh mein Gott, er sieht so cool aus die ganze Zeit in dieser Serie. Es ist ja. unfassbar. Die sind ja halt so richtige Agenten. Ich finde, die haben halt so ein schickes Agentenleben. Und
ja.
ja. Ich finde, die Serie wird auch dann richtig spannend, wenn man dann merkt, okay, es ist alles gar nicht so. Es ist vielleicht auch ein bisschen shady mit dieser Agentur und so. Und das, ja. da steckt noch viel mehr hinter,
ja, als man denkt. Ja, es steckt noch viel mehr dahinter. Und es gibt wahnsinnig viel. Also jede Folge hat so einen Auftritt von einem großen Schauspieler, großen Schauspielerin. Und das ist immer so spannend, wer wird es diese Folge sein?
Ja, ja, Ron Perlman spielt doch
Ron
auch
Perlman mit. Ron Perlman spielt auch mit, ja.
Großartig. Ich würde tatsächlich bei mir, das persönlich ist Mr. Mrs. Smith auf Platz 2 und Shogun noch mal ein bisschen besser.
Ja.
Aber ich kann da auch voll mitgehen, die Serie zu loben und mal gucken, aber ob die, also ne, wir haben ja jetzt November, ob dann Mr. Mrs. Smith wirklich die Serie des Jahres wird für uns.
Ja, ich habe da schon ein gutes Gefühl.
Ich will noch dazu sagen, wir haben jetzt gar nicht unsere Honorable Mentions genannt.
Das ist mir gerade auch aufgefallen.
Egal, machen wir jetzt. Und ich will auch noch sagen, ich habe auch Heartstopper Staffel 3 noch nicht gesehen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die bei mir auch noch in die Liste kommt.
Ja, aber unsere Honorable Mentions sind
House of the Dragon.
Ja, also bei mir weniger.
Ich habe dafür gekämpft, dass wir das ja. House of the Dragon auch noch
für
mal
einzelne werden. Episoden und Szenen hat es schon.
Ich bin allein verdient. Für das Schauspiel ja. und dafür, dass die Schauwerte immer noch.
Aber ich glaube, bei uns aus dem Krieg bin ich auch wirklich die Person, die das am schlechtesten fand und am enttäuschtesten war.
Ich war ja auch enttäuscht, da haben wir auch schon viel auf dem Kanal.
Ich war enttäuscht, Axel, ja, okay.
Ich will dich nicht vom Enttäuschungsthron stoßen, ja. aber ich kann nur dazu sagen, dass ich trotzdem die Serie, die wäre bei mir auf Platz 10 wahrscheinlich oder ja. zumindest ganz nah dran an meiner Top-Liste, weil allein wegen der vierten Folge kann man die Serie nicht finde ich, in sowas mit reinnehmen, weil
ja.
die Schlacht war schon eine der besten, die ich dieses Jahr gesehen habe oder generell
überhaupt. Ja.
überhaupt.
Ja. So, die zweite und letzte Honorable Mention ist 2 an einem Tag. Habe ich auch nicht geschaut.
Toll, Jonas. Hast du überhaupt irgendwas? Nein, das 2 an einem Tag ist eine Netflix-Serie und die fand ich auch relativ stark. Würde ich hier auch nochmal kurz erwähnen, für alle, die das noch nicht gesehen haben. Es ist eine Romanze, die auch Drama-Elemente hat und es geht um eine sehr tragische Geschichte, aber auch schöne von zwei Menschen, die sich ja immer wieder begegnen am selben Tag. Über ihr Leben hinweg, also immer so über die Jahre, immer am selben Tag.
Oh, deswegen, das klingt spannend, sowas mag ich.
Ja, es ist so eine, so diese Geschichten kennt man ja auch, so dieses, man begegnet sich und dann verliert man sich wieder aus den Augen und dann hat sich
Past
unterschiedliche
lives,
Dinge so erinnert, genau, und sie kommen so wie bei Normal People so ein bisschen aus unterschiedlichen
Schau ich gerade aktuell auch, ja.
Normal People?
Ja.
Oh mein Gott, wie findest du es?
Ich finde es extrem toll.
Oh, ich liebe Normal People.
Ich hab das Buch auch jetzt gelesen. Hast du das auch gelesen?
Ja, von Sally Rooney.
Und ich finde, das ist eine der besten Romanverfilmungen, die ich jemals gesehen habe. Aber liegt vielleicht auch daran, dass sie auch an der Serie beteiligt war.
Ja, Paul Mescal.
Ich fand, das hat mich, diese Serie hat mich richtig, ich freue mich immer so, oh, die machen das genau richtig, die
ja.
machen das genau so und die spielen das auch perfekt.
Ja, die sind so eine gute Besetzung.
Auch mit so einem Understatement, das,
ja.
ich liebe das.
Ja, ich finde, das ist auch so eine
Serie.
Emotionale Serie. Oh, aber jetzt auch in der Jahreszeit, muss auf dich aufpassen, die macht einen sehr depressiv. Ja. Ähnlich wie Zwei in einem Tag. Da gibt es ja schon einen Film von mit Anne Hathaway. Ich glaube, der heißt im Englischen One Day oder sowas.
Haben Sie es gekürzt?
Nee, ich glaube, die deutsche Übersetzung ist da auch Zwei in einem Tag. Das heißt, okay, da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber ich finde auch, dass hier das Buch super umgesetzt ist und ja auch einfach ein starker Genre-Kandidat. Also wenn man sich gerne sowas anschaut, dann ist die Serie auch schön gefilmt und lässt sich auch Zeit in den Einstellungen. Ja. Und
ich,
ja,
ich schreibe mir gerade das auf meine Liste drauf, dass ich es nicht vergesse, okay, ja, das zu schauen.
Sehr gut. Unter MILF-Männer steht jetzt Zwei in einem Tag.
Ja, genau, das war unsere Top-Liste. Nochmal ganz kurz für alle Leute, die zwischendurch ausgeschaltet haben. Masters of the Air, True Detective, Agatha All Along, The Penguin, Ripley, Fallout, Baby Reindeer, The Sympathizer, Shogun und Mr. and Mrs. Smith. Genau, schreibt mal gerne eure Serien-Highlights in die Kommentare, auch gerne als Ranking, würde mich auch mal interessieren, wie das generell bei euch so dieses Jahr war.
Und gibt's noch irgendwelche Serien, die wir ja vielleicht auch noch nicht gesehen haben und noch nicht auf dem Schirm haben?
Noch ein bisschen die Liste noch mehr füllen.
Eben.
Gerne.
Ist ja noch ein Monat Zeit. Ja. Da können wir noch alles nachholen.
Ja, damit kommen wir zu den Starts der Woche. Diese Woche unter anderem Red Rooms. Was ist Red Rooms?
Ist das nicht das aus The Shining? Sorry. Ein kleiner Cineasten-Gag. Weil, ne, wisst ihr, da steht ja Red Room an der und dann heißt das umgekehrt Mörder. Und so.
Schön, ja, dass du es erklärst noch.
Ja, ich dachte für all die Leute, die das jetzt nicht gecheckt haben.
Ja.
Hast du den Film gesehen, Jonas?
Ich habe den leider nicht gesehen.
Ich auch nicht. Toll, dann sitzen hier zwei die richtigen Kandidaten. Aber wir sind ja auch für die Serien Serie,
ja,
hier.
Ja.
Ja.
Heute sind aber, diese Woche sind nicht so gute Serienstarts, deshalb, ja.
Der Film erzählt anscheinend von einer jungen Frau, die einen Prozess gegen einen Mädchenmörder verfolgt und von dem Mann fasziniert ist und dadurch jede Gerichtsverhandlung besucht.
Ja.
So ein bisschen Gerichtssinn.
Eigentlich sehr interessant, ja.
Ich habe auch gehört, dass Marius den gesehen hat und für gut befand.
Ja.
Deswegen, der kommt am 7.11. in die Kinos.
Ja, ebenfalls am 7.11. kommt in die Kinos Blitz. Und der Film ist unter anderem mit Saoirse Ronan und Harris Dickinson. Und da geht es um eine Reihe von Londonern und Londonerinnen, die während der Blitzkriege begleitet werden.
Ich habe gehört, wieder, ich habe irgendwas gehört, da, leider auch nicht gesehen, dass Saoirse Ronan da sehr großartig sein soll und dass, ja, theoretisch es sein kann, dass
Saoirse Ronan ist in allem großartig.
Ich habe letztens The Outrun erst mit ihr gesehen. Och, so ein toller Film.
Ich glaube, mein Lieblingsfilm mit ihr ist Brooklyn.
Finde ich auch gut. Ja. Ich mag Lady Bird auch sehr gerne.
Ah, stimmt, Lady Bird.
Oder und Little Women.
Little Women ist auch toll.
Immer Greta Gerwig, Saoirse Ronan, perfekte Kombi.
Ja.
The
Warum
Outrun
ist sie nicht in Barbie?
Ich glaube, sie wurde sogar angefragt, sie und
Ach
Timothy
so,
Chalamet.
War vielleicht nicht zu ernst genug.
Oder sie hatte einfach viel zu tun, weil ich, ja, meine, The Outrun, jetzt Blitz, hat sie zwei Oscar-Filme theoretisch und dafür könnte sie beides nominiert werden in der Hauptrolle. Deswegen, ja, ich drücke ihr die Daumen.
Ja, und ebenfalls diese Woche startet im Kino Marianengraben mit Luna Wedler und Edgar Selge. Und darüber würde ich auch gerne kurz sprechen, weil ich das Buch tatsächlich in Vorbereitung auf den Film gelesen habe, weil meine Freundin ist großer Fan gewesen von dem Buch und da habe ich mir gedacht, ja, ich lese das Buch und dann gucke ich mit ihr den Film zusammen.
Ist das ein deutsches Buch und deutsche Verfilmung?
Ja,
Luna,
genau,
Wedler.
Ja, das ist von Jasmin Schreiber, heißt die,
okay,
Autorin. Mhm. Und da geht's um einen älteren Herrn und eine junge Frau, die sich auf einem Friedhof in der Nacht treffen. Sie geht zu dem Grab ihres Bruders, er geht zu dem Grab seiner Frau und nachts darf man eigentlich nicht auf dem Friedhof sein und die sind dann so, hey, du darfst hier nicht sein.
Oh.
Weil Friedhöfe in der Nacht geschlossen sind, oft.
Ich war schon nachts auf einem Friedhof.
Ja, du bist ja auch hier Agatha All Along Ultra.
Da habe ich mal eine Seance gemacht. Nein, Spaß. Nee, aber das stimmt aber nicht immer. Ich glaube, ja, manche Friedhöfe sind geschlossen.
Da darf man das nicht. Und außerdem will der ältere Herr, der Helmut, der will seine Frau ausgraben.
Oh, okay, ja, gut.
Also die Frau wurde verbrannt, ne? Nicht die Leiche. Er will,
Ach so,
er will
die, Ohren
die Asche haben, um die verteilen zu können, so wie sie das wollte. Das ist quasi ihr letzter Wunsch gewesen. Und so treffen die aufeinander. Er ist so ein sehr mürrischer Typ, ein bisschen ablehnend. Und sie hat auch gerade, ne, ihr Bruder ist gestorben. Und sie macht sich auch dafür verantwortlich zum Teil und kommt überhaupt nicht damit zurecht. Und die finden so ein bisschen zueinander und unternehmen dann so einen Roadtrip in seinem Camper. In seinem RV Richtung Österreich und sie will eigentlich nach Italien. Und da auf dieser Reise finden sie so ein bisschen zueinander, obwohl eine das ist so sehr, so ein sehr ungleiches Paar eigentlich, weil ne, das, er ist so 60, 70 Jahre alt, sie ist so Anfang 20, macht eigentlich gerade ihren Doktor in Meeresbiologie. Deshalb Marianengraben, das ist auch ein wichtiges Element. Die Kapitel sind immer so mit der Tiefe von Marianengraben und das nimmt dann immer weiter zu.
Aber voll, klingt nach einer sehr schönen Geschichte über Trauerverarbeitung. Ja,
und dass sie halt, dass sie fühlt sich halt so, als ob sie auf den Grund des Marianengraben runtergesunken ist. Und dieses Buch ist wahnsinnig schön. Also das ist wahnsinnig schön geschrieben. Was du auch gerade gesagt hast, so Trauerverarbeitung, wie sie damit zurechtkommt. Und die finden halt so ein bisschen zueinander, auch wenn er immer sehr, ja, sehr schroff ist und sie auch so eine eigene Persönlichkeit, also so ihren eigenen Kopf hat. Aber das ist so ein richtig, das ist so ein schöner, aber gleichzeitig auch sehr trauriger Film. Es passieren paar traurige Sachen.
Also wie überträgt sich diese Elemente des Buches, übertragen sich die auch gut im Film?
Also, ich muss sagen, das größte Pluspunkt an dem Film sind die beiden Hauptdarsteller, Luna Wedler und Edgar Selge. Ich finde, die sind perfekt gecastet, die haben das richtig genailed, das Casting ist perfekt. Die kriegen das richtig gut rüber, auch so diese Nuancen, die auch im Buch so sind. Die Kameraarbeit ist auch für eine kleinere deutsche Produktion ist auch richtig schön. Aber ich muss sagen, der Film ist 90 Minuten lang und normalerweise bin ich Fan davon, dass hier Wrestle Cut, dass das alles schnell erzählt wird. Ich finde, es ist zu schnell erzählt. Also ich habe den Film auch geschaut, habe dann echt noch Nacht drüber geschlafen und dann habe ich auch noch mit meiner Freundin drüber geredet und wir waren beide der Meinung so, dass die es nicht geschafft haben, so diese Entwicklung in dem Buch, so dieses langsame Herantasten aneinander. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ja. Aber so halt so diese Annäherung der beiden, dass das halt nicht so gut umgesetzt wurde. Und es gibt halt so ein paar Elemente im Buch, die sehr wichtig waren, die haben im Film nicht so umgesetzt worden, um halt schneller zum Punkt zu kommen. Und ich finde das ein bisschen schade.
Ah, das ist wirklich schade. Oft ist es auch schwierig, finde ich, ein gutes Buch dann zu verfilmen, wenn das Buch schon so heraussticht in seiner Qualität, dann kann dann ein Film, eine filmische Umsetzung, ich finde, es wirkt auch so, als wäre eher die Erzählung das Starke und jetzt nicht vielleicht unbedingt das Visuelle. Und ich finde, dann hat es ja eine Verfilmung schwerer, einfach als so ein literarisches Werk dann. Also ich finde, das ist ja dann immer so diese Prioritätensetzung. Wenn man dann was runterdampfen muss oder irgendwie in die Länge zieht, dann ist es immer schwierig. Wenn man dann so einmal mit dem Pacing, finde ich, so irgendwie umspringt, dann kann es ja voll oft sein, dass Dinge dann zu kurz kommen oder einfach zu langsam sind.
Im Buch passiert halt ganz viel Paula heißt die Hauptfigur, in ihr drin und wird halt so aus ihrer Perspektive erzählt. Schwierig. Und das dann so auf die Leinwand zu bringen, so, sie haben auch mit Voice-Over gearbeitet, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber du kriegst das halt nie so 100% drüber, weil halt wirklich sehr viel in ihr passiert.
Kann ich mir vorstellen. Ich finde, das ist die Nummer eins Krux bei Buchverfilmungen, so dieses Innenleben von Figuren.
Oh, jetzt hat unser Timer gepiepst, wir haben zu lange aufgenommen.
Oha, er sagt, halte die Fresse. Ja, das Innenleben der Figuren, diese Gedanken, das ist so schwer.
Ja, und das dann halt nicht so plump rüberzubringen, weil, ne, Show, don't tell ist ja auch voll so eine gute Regel.
Aber trotzdem würdest du den Film empfehlen?
Ja, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich fand den sehr gut. Und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, Luna Wedler wurde auch in einem anderen Film gecastet, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Und zwar in der Verfilmung von 22 Bahnen von Caroline Wahl. Da hat sie ebenfalls die Hauptrolle. Und ich finde, dass beide Bücher, die sind schon unterschiedlich, aber sie haben so ein, zwei Elemente, die sehr ähnlich sind, so mit den Hauptfiguren und mit.
Kannst du noch kurz erklären, worum es in 22 Bahnen geht? Für all die, die es nicht kennen?
Kann ich ganz kurz. Also da geht es auch um eine junge Frau, die kurz davor ist, eigentlich so ihr Studium zu beenden. Sie will eigentlich noch in einer anderen Stadt studieren. Das Problem ist, sie ist so ein bisschen in ihren Heimatdorf gebunden, muss da auch immer zur Uni hinpendeln und sowas. Das ist ein großer Pain, weil ihre Mutter ist nicht wirklich eine gute Mutter, die ist schwer alkoholkrank, kommt einfach nicht vom Sofa hoch und kümmert sich halt nicht um sie. Und das andere sieht noch eine jüngere Schwester, die halt relativ jung ist. Und sie ist halt quasi so die Ersatzmutter für sie und die beste Freundin von ihr und so. Und das 22 Bahnen erzählt quasi so die Geschichte von ihr. Und es gibt auch noch Nachfolger, Windstärke 17, das kam dieses Jahr raus. Ist gerade auch so der Ultra-Hit. bei den Bookfluencern.
Du könntest auch mal so ein Special machen irgendwie auf Social Media bei uns über so deine Buchempfehlungen. Ich finde, du liest ja schon relativ viel.
Ja, also die beiden Bücher fand ich dieses Jahr, waren zwei meiner absoluten Highlights. Ja.
Dann kam ja
Luna. Und 22 Mann ist, glaube ich, sogar mein. Nee, doch nicht. Das wäre Good Material von Dolly Alderton. Und Dolly Alderton, hast du schon mehr Sachen von Sally Rooney?
Sally Rooney, ja.
Ja, Dolly Alderton ist auch so, hat genauso den gleichen Vibe. Ah, so diese cool. mit 30, 20 bis 30-Jährigen.
So Klassenfragen und sowas.
Und ja, also ganz so viel so, was mache ich mit meinem Leben? Alle anderen kriegen Kinder, bauen Häuser und ich bin halt hier.
Diese Fragen stelle ich mir auch.
Ja, genau. Deshalb, vielleicht mache ich noch eine Top-Liste für Ende des Jahres.
Ja. Boah, du hast immer so viel Zeit. Ich finde das immer richtig neidisch.
Ich nehme mir halt die Zeit dafür.
Ach, meine Güte, ich sollte weniger auf TikTok hängen.
Ja, ich habe mir auch einen Timer eingestellt bei meinem Handy, dass ich nicht so viel auf Insta und so.
Ich auch, aber ich drücke ihn immer weg.
Ich manchmal auch. Also. Ja, Xenia, war schön, hier ein bisschen über Serien zu quatschen, am Ende noch sehr viel über Bücher.
Auch gut. Ich finde, weil sonst reden wir immer primär über Filme, deswegen ist mal ausgeglichen. Folgt uns doch gerne auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf eine Plattform. Das würde uns natürlich freuen, Leute.
Ja.
Und sonst hören wir uns hier beim nächsten Mal wieder.
Genau.
Auf Cinema Strikes Back.
Alter Frische.
Muss ich mir immer sagen, jede Woche. Tschüss.
Ciao. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts und Redaktion der Folge: Xenia Popescu, Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt: Lea Schimpf.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.